Iga Świątek und Novak Djokovic heißen die diesjährigen Roland Garros Champions und damit willkommen zu einer neuen Crosscourt-Folge. Wir werden natürlich über die beiden Endspiele sprechen, bei Siegern und Unterlegenen auch nach vorne schauen, sowie den Erfolg von Novak Djokovic im historischen Kontext einordnen. Aber wir blicken auch auf Carlos Alcaraz, ziehen eine deutsche Bilanz und besprechen den Ärger über die Ansetzungen. Zum Abschluss haben wir auch noch eine kleine Überraschung, was sich mein Co-Host Dennis Heinemann überlegt hat, der auch wieder mit dabei ist. Aber lass uns direkt erstmal ohne Geplänkel voll einsteigen. Dennis, mit welchen Erwartungen bist du denn ins Finale Djokovic-Rüd gegangen und wie bewertest du den ja durchaus interessanten ersten Satz?
Hallo Stefan, es ist Montagnachmittag 16 Uhr. Wir haben es also jetzt einen Moment verdaut. Ja, lass mal im Finale loslegen. Ich würde sagen, jeder hat damit gerechnet, dass Novak Djokovic gewinnt. So ist es am Ende dann ja auch gekommen. Aber ich muss sagen, ich habe schon auch eine Chance für Casper Ruud gesehen. Und das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass es einfach das zweite Mal gewesen ist, dass er das jetzt ins Finale geschafft hat und dass es nicht Rafael Nadal war auf der anderen Seite. Ich glaube, die Ehrfurcht ist dann doch nochmal eine andere, wenn da eben nicht Nadal steht, sondern Novak Djokovic. Das heißt ja jetzt nicht irgendwie, dass man vor dem weniger Angst haben sollte, aber es ist trotzdem in Paris dann nochmal eine andere Situation. Ich habe sehr gehofft,
ja, dass wir... Ja, und vor allem für Ruud, weil es natürlich Nadal sein großes Idol ist. Es war immer noch eine spezielle Verbindung zwischen den beiden.
Absolut. Es gibt dieses eine Foto, was wir da schon gesehen haben. Er im Chatrier, im Zuschauerbereich und da hinten Nadal, der gerade den Titel geholt hat. Das stimmt, ja. Ja, ich habe auch so einen engen ersten Satz gehofft und den haben wir ja zum Glück auch bekommen. Wir haben ja den guten Start gesehen von Casper Ruud, 3-0 Führung. Komischerweise viele Fehler von Novak Djokovic, gerade auch über die Vorhand ist da noch nicht, war er dann noch nicht so da. Und ich dachte so, okay, das ist jetzt mal interessant, mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Es war auch klar, das war jetzt noch nicht irgendwie Djokovic, also dass er da noch sich steigern wird, das war irgendwie logisch. Es war ja total umkämpft dann, dieser erste Durchgang. Ich habe mal die Zahlen nochmal so ein bisschen rausgeholt. Winner, beide 15, Unforced Errors, auch fast gleich. Also es war wirklich pari. Es gab vielleicht, das hat Casper Ruud auf der Pressekonferenz dann auch nochmal gesagt, so einen ärgerlichen Überkopfball. Also er hatte ja 4-1 geführt, dann 4-2. In diesem Spiel bei 4-2 gab es so einen ärgerlichen Überkopfball, den er dann auslässt. Dann nimmt das alles natürlich eine ganz andere Wendung. Ja, und dann natürlich, wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, wenn es in den Tiebreak geht, dann ist Novak Djokovic eben ein anderer Spieler und wir haben die wahnsinnige Statistik oder du hast sie schon letztes Mal erwähnt und es hat sich wieder nichts dran verändert. Also der macht einfach keinen einfachen Fehler in dem Tiebreak und man muss sogar noch eine Stufe draufgehen. Er schlägt dann auch noch so überragende Winner. Also das war jetzt ja nicht nur, er hat den Ball reingespielt und keinen Fehler gemacht, sondern gleich zu Beginn war da dieser eine aus der tiefen Vorhand die Linie runter, irgendwie 3, 4, 5 Zentimeter vor die Linie. Und wenn du das dann so siehst, und da kann man Casper Ruud auch gar keinen Vorwurf machen, aber das ist ein Novak Djokovic auf einem ganz anderen Level und das fand ich wieder mal absolut beeindruckend, weil der Satz war schon unheimlich lang und dann gehst du in den Tiebreak und du weißt, wahrscheinlich steht es gleich 7-6 für Novak Djokovic und es stand 7-6 für Novak Djokovic.
Ja, also ich kann erstmal aus dem Nähkästchen plaudern. Du weißt ja eh, Dennis, ich war nach meiner Paris-Rückkehr arbeitstechnisch direkt sehr eingespannt bei Sport1 und konnte die beiden Finals dann nur aus den Augenwinkeln erstmal live verfolgen. Keine Angst, ich habe es mir später in Ruhe im Real Life angeguckt. Also meine Begründungen hier stützen sich nicht nur auf meine Augenwinkel. Aber ich habe deshalb schon am Freitagabend so einen groben Plan erstellt, über was wir hier reden wollen. Und ich sag mal so, ich musste nicht allzu viel anpassen. Also ich hatte das schon relativ so erwartet. Ich glaube, die meisten von uns. Als ich in der Arbeit ankam, lag Djokovic erstmal direkt mit Break zurück und ich hörte gleich, oh, das könnte heute eng werden, Ruud spielt stark. Aber meine Reaktion nach einem gesehenen Ball war auch, ja, nee, sorry, das wird ein Dreisatzsieg für Djokovic. Und warum ich so sicher war, ich habe vergangene Woche ja von einem typischen Djokovic-Turnier gesprochen und das war halt ein typisches Djokovic-Finale, wenn Geschichte auf dem Spiel steht und sein Gegner ein Spieler ist, wo er weiß, okay, den, über Best of Five hat er den normal langfristig im Griff. Ja. Natürlich war es dieser Fehlstart, den du erwähnt hast, da wirkte er nervös anfangs, hat sich nicht so geschmeidig bewegt wie gewohnt, ist weggerutscht. Wir haben seine berühmten Overhead-Bälle gesehen, die wirklich jeder Tennis-Bundesligaspieler besser hinkriegt. Leute, das soll euer Goat sein? Naja, nein, nur ein Spaß. Aber wir kommen zu unserem in Anführungszeichen Lieblingsthema ja noch. Ruud war bei der Kategorie auch nicht wirklich besser. Du hast den erwähnt, wo er das Break kassiert hat, den Smash. Und das ist halt der einzige Vorwurf, den sich Ruud machen kann, weil er hat echt sonst ein gutes Finale gespielt, Kompliment, aber den ersten Satz hätte er gewinnen müssen, auch wenn es wohl am Ausgang am Ende jetzt nicht viel geändert hätte. Aber erst der Smash, dann hat er bei Breakball zum 5-3 hat er einen machbaren Passierball gehabt. Bei 5-4 hat er bei Aufschlag 0-30. Da folgten dann drei echt schlechte Returns. Und du kriegst halt gegen Djokovic so wenige Chancen. Und die musst du dann nutzen. Und in dem Moment, als Djokovic sich in Tiebreak gerettet hat, war das Match vorbei. Also ich wusste, ich kann mich jetzt auf mein Zeug fokussieren. Ich schaue mir den Tiebreak später in Ruhe an. Es gab wirklich nicht, also Hauch eines Grübels, wer jetzt den Tiebreak gewinnt. Und gefühlt ging es ja auch Djokovic und Rüd so. Also es ist, wie gesagt, man darf das nicht irgendwie kleinreden, weil das halt jetzt schon fast schon vorhersehbar scheint. Aber es ist natürlich Wahnsinn, was Djokovic da an diesen Tiebreaks zaubert. Also der macht einen Fehler nach dem anderen im Satz und der Tiebreak geht an und plötzlich spielt er wie eine unfehlbare Maschine. Ich weiß nicht, was da ist. Knipst er seinen Nanochip an und schaltet in den Ironman-Modus oder was ist das? Also 30, 60 Minuten ist er menschlich. Und dann switcht er plötzlich von Mensch zur Maschine. Es ist wirklich irre. Um Ex-Profi Andy Roddick auch zu zitieren, er hat ja schon mal gesagt, erst nimmt er deine Beine, dann deine Seele. Bei Alcaraz hat er die Beine genommen, nicht die Seele. Bei Rüd hat er jetzt nicht die Beine bekommen, dafür aber die Seele, so gefühlt. Und ein weiterer Grand-Slam-Champion, Juan Martin Del Potro, hat nach dem Satzende, finde ich, ganz treffend getwittert. Nole hat den ganzen Satz bis zum Tiebreak schlecht gespielt und ihn trotzdem gewonnen. Kasper hat den ganzen Satz über gut gespielt, war im Tiebreak schlecht und hat keinen Stich gemacht. Ich denke, es ist vorbei. Tschüss. Und ich denke, so ging es ein bisschen vielen von uns. Ja. Vor allem gibt es halt bei den Tiebreak stets das Phänomen, das habe ich ja auch erwähnt, dass sich das so noch so eine Weile in den nächsten Satz überträgt, was ja auch diesmal wieder der Fall war. Deshalb sage ich ja lieber 5-7 gegen Djokovic beim Grand Slam den Satz verlieren als 6-7. Aber wie hast du denn die Sätze 2 und 3 dann gesehen?
Ja, also erstmal gab es dann ja diese lange Pause, ne? Das hatten sich auch beide verdient, wurde ja auch nicht ganz so eng gesehen dann. Also es war wirklich eine sehr, sehr lange Pause. Und dann sitzt Casper Ruud da und das Bild ist ja auch das ein oder andere Mal irgendwo gepostet worden und guckt einfach nach vorne und du denkst, was ist da gerade in dem Kopf wahrscheinlich los, ne? Das musst du erstmal verarbeiten. Und natürlich haben wir alle so das Gefühl gehabt, das ist jetzt irgendwie gelaufen. Und dann ging es ja im zweiten Satz auch genau in diese Richtung. Also letztendlich ist es nur ein Break gewesen im zweiten Durchgang für Djokovic. Er hatte 6 Möglichkeiten, hat sich nur einen Break geholt. Mhm. Also so klar ist es dann gar nicht, aber trotzdem so bei eigenem Aufschlag auch. Vor allen Dingen, wenn der erste Aufschlag gekommen ist, zu 88% den Punkt gemacht. Ich fand schon, dass Casper Ruud echt gezeichnet war von diesem ersten Durchgang. Djokovic auch mit deutlich mehr Winnern. Der ging natürlich dann verhältnismäßig schnell. Trotzdem einfach riesengroßen Respekt und stark von Casper Ruud, dass es nach hinten raus dann echt nochmal so hochklassig wurde und dass er da nicht komplett überrollt wurde, weil der dritte Satz, der hatte dann ja schon noch einiges und ganz am Ende, als dann das letzte Spiel anstand, da dachte ich auch so, na, so wie er den ersten Matchball zum Beispiel vergeben hat, Djokovic, habe ich es auch so überlegt, na, da war schon so diese eine Vorhand, die er wirklich also als Winner dann rausspielen will, wackelt der vielleicht irgendwie dann auch nochmal, aber es war halt, es gab mehr als eine Möglichkeit und dass er dann davon eine nutzen würde, habe ich mir dann auch irgendwie gedacht und ein bisschen schade wirklich, wenn Ruud sich den ersten holt, kann das alles anders verlaufen, Djokovic wird am Ende wahrscheinlich trotzdem gewinnen, aber so fürs Zuschauen wäre das halt irgendwie cool gewesen, gerade auch nach den etwas enttäuschenden Halbfinals kommen wir dann ja noch zu mit der Partie gegen Alcaraz und auch von Alexander Zverev, hat man gedacht, okay, jetzt vielleicht nochmal so ein richtiges Highlight nach hinten raus. Aber da war dann tatsächlich nach einer Stunde 20 oder wie lange der erste gedauert hat, war ja eigentlich schon fast Schluss, muss man schon sagen.
Ja, sehe ich auch so. Ich fange mal mit einer interessanten Statistik an, die kann man ja auch auf der Roland-Garros-Seite nachschauen. Mhm. Ruud hatte dem Match mehr mittellange Ballwechsel gewonnen, also zwischen 5 und 8 Schläge als Djokovic. Er hat auch mehr lange Ballwechsel gewonnen, alles ab 9 Schläge also. Das lag vor allem auch an Satz 1, wo Djokovic ja bis zum Tiebreak kaum mehr als 3 Bälle zurückbrachte, teilweise. Dennoch hat Ruud gerade über die langen Ballwechsel das ganze Match über recht gut mitgehalten. Aber die kurzen Ballwechsel, die gingen mit 65-34 an Djokovic. Und das ist ein riesiger Unterschied. Wir wissen alle, Djokovic ist der beste Return-Spieler, den es jemals gab. Aber das ist halt eben auch, was erwähnt, dieser inzwischen so wahnsinnig gute Aufschlag. Also da muss er auch nicht 50 Asse dazu schlagen. Und viel mehr gibt es auch nicht dazu zu sagen, weil das zweite Satz, er hat das Momentum mitgenommen, bei Ruud eben weniger. Und dann war der direkt auch wieder entschieden, weil er war ja bei Aufschlag nicht angreifbar, Djokovic. Und im dritten Satz war das ja noch krasser sogar. Also insgesamt hat Djokovic in Sätzen 2 und 3 bei eigenem Aufschlag 9 Punkte abgegeben. Das ist halt so gut wie nix. Und Ruud sollte noch eine einzige Chance in dem Match erhalten. Das war bei 3-4 im dritten Satz. Aufschlag Djokovic bei 0-30. Rüd spielt halt einen großartigen langen Ball an die Linie. Djokovic gerät aus der Balance, trifft ihn nicht gut und es wird ein toter Netzroller. Und da wäre ich, glaube ich, durchgedreht als Gegner. Also du bist doch eh schon der Beste und dann hast du auch noch so ein Dusel. Wenn ich einmal dran bin, also ich weiß nicht, ob es auch Rüd ein bisschen gebrochen hat, aber Djokovic hat danach auch brillant agiert. Er hat von dem Punkt ab, hat er dann von den nächsten 23 18 gemacht.
Ja.
Also das war auch nochmal so ein Knackpunkt. Und ja, was für mich am enttäuschendsten eigentlich war, ich hätte es schon passend gefunden, wenn Djokovic das Turnier dann auch mit einem Tiebreak beendet hätte, weil es einfach so der Grundstein für den Erfolg war. Es war dann doch 7-5. Ja, gut, sollte nicht sein. Wir werden uns Djokovic auch in Kürze noch etwas genauer widmen, aber erst zu Rüd, damit das auch nicht unter den Tisch fällt, was ja eh zu oft passiert, auch uns. Weil der Typ stand jetzt echt in 3 der letzten 5 Grand Slams im Finale, was sonst nur Djokovic und Iga Świątek schafften. Hast du Neues über ihn gelernt, beziehungsweise was macht dich auch zuversichtlich, dass er in Zukunft nicht mehr unterschätzt wird?
Ja, also wir haben ja bei uns beiden hier immer so ein bisschen diesen Running Gag, vielleicht, dass du ihn sogar noch mehr unterschätzt als ich, aber ja. auch ich habe ihn unterschätzt immer mal wieder. Und auch ich bin in diesem Viertelfinale zum Beispiel auf Holger Rune gegangen und habe gesagt, dass er sich durchsetzt, als wir das durchgetippt haben. Also wenn wir jetzt bei ihm nochmal durchgehen, jetzt die Partien, ich werfe die Namen einfach nochmal mit rein, das war gegen Ima, das war gegen Zepieri, das war gegen Zhang, das war gegen Jarry, gegen den hatte er schon verloren kürzlich, das war dann gegen Rune, Zverev und Djokovic. Und ich glaube, bei einigen von denen, eigentlich alle außer Djokovic, reicht es einfach mit seiner Konstanz. Er hat auch oft einen Satz verloren, ne? Es ist jetzt nicht so, dass er da so durchgeflogen ist. Also er hat öfter mal einen Satz auch liegen lassen und so. Aber trotzdem, am Ende ist er einfach sehr, sehr sicher, sehr komplett, hat eine sehr gute Vorhand auf Sand, hat eigentlich auch einen ganz guten Aufschlag, macht nicht allzu viele leichte Fehler und spielt sich dann da durch. Okay, gegen Zverev, da hat er noch ein bisschen davon profitiert natürlich, dass Zverev jetzt überhaupt keinen guten Tag erwischt hatte. Aber trotzdem, das ist, also letztendlich zeichnet ihn eigentlich diese Konstanz vor allen Dingen im Vorhandbereich aus, würde ich sagen. Hast schon gesagt, 2-mal Roland Garros Finale, US Open Finale. Er ist auf der Pressekonferenz auch darauf angesprochen übrigens, dass es auch andere Spieler schon gegeben hat, die ein bisschen gebraucht haben, bis sie dann ihr erstes Finale auch mal gewonnen haben. Und ich finde, er wirkt, während er so seine Antworten gibt, irgendwie die ganze Zeit auch ziemlich klar. Also ich habe bei ihm schon so das Gefühl, auch wenn er die allergrößten Waffen vielleicht nicht hat, dass das schon noch klappen kann irgendwie mal. Ich habe nicht das Gefühl, dass er irgendwie groß panisch oder nervös wird, auch wenn er im Finale steht, auch wenn er das verloren hat jetzt, also wenn er die 3 Male verloren hat. Ich finde ihn eigentlich so in seiner Art mit dieser Zurückhaltung ganz gut. Ich finde übrigens auch den Austausch mit der Box ganz gut. Wir haben ja schon auch öfter über diese Dinge gesprochen, Vater, Sohn, Tsitsipas zum Beispiel. Klar, die Rüds haben jetzt vielleicht eine andere Einstellung, sind etwas zurückhaltender, aber ich finde das da irgendwie nicht so toxisch. Ich glaube, es ist ein ganz gutes Vater-Sohn-Verhältnis und deswegen, ja, ich glaube, wir müssen ihn auch bei jedem Turnier voll auf dem Zettel haben und dürfen ihn nicht immer wieder unterschätzen. Frage ist, was auf Rasen geht, aber hier jetzt auf jeden Fall nächstes Jahr bitte nicht zu früh raustippen aus dem Draw.
Ja. Ich habe mich ja auch schon gebessert. Ich hatte ihn ja, glaube ich, sogar ähnlich weit. Aber ja, ich glaube, es gibt einfach, dass es verschiedene Faktoren sind, die da bei ihm zusammenspielen. Sein Spiel, das erwähnt, nicht so spektakulär wie das vom Alcaraz. Er selbst ist auch eher ruhig, polarisiert jetzt nicht wie ein Holger Rune.
Ja.
Sein Dad sagt aber, er hat den gleichen Siegeswillen. Man sieht, nur weil, auch vielleicht war das nicht emotional, immer nach außen zeigt. Er ist halt eher wie Björn Borg, hat er ihn verglichen, der ja auch Eisberg genannt wurde. Für mich sind es auch sportliche Gründe, warum er oft unterschätzt wird oder wurde. Weil es ist schon so, dass er das ganze Jahr außerhalb von 250er Turnieren kaum zu sehen ist. Er hat viele Niederlagen gegen deutlich tiefer gerankte Spieler gesehen, wo du dich echt am Kopf gekratzt hast. Und dann taucht er bei Slams auf. Du denkst, der ist ja nicht in Form. Und plötzlich steigert er sich von Runde zu Runde. Und ehe du dich versiehst, steht er schon wieder im Finale. Ja. Und dazu kommt auch, finde ich, also bei mir zumindest bei diesen bisherigen Finalrangs, vergangenes Jahr bei den French Open, aber auch bei den US Open, hatte er schon einen recht dankbaren Draw. Da fand ich dieses Jahr fast schon ein bisschen schwerer mit unterem Jarry und Rune. Das war schon durchaus tricky, auch Zverev. Aber da habe ich ein bisschen unterschätzt, das war mein Fehler. Man darf nicht vergessen, dass er bei den ATP-Finals gegen die Besten des Jahres ja jetzt auch schon einmal im Halbfinale und vergangenes Jahr sogar im Finale stand und das auf Hartplatz Indoor. Was jetzt nicht direkt sein Lieblingsbelag ist. Was aber auch zur ganzen Wahrheit von Rüd gehört, er hat 17 Sätze gegen Federer, Nadal und Djokovic gespielt, nicht einen einzigen gewonnen. Also ihm fehlt schon was gegen die ganz Großen. Man muss aber auch sagen, viele seiner Kollegen haben da auch nicht eine viel, haben da auch keine viel bessere Bilanz. Also er hat jetzt den leicht angeschlagenen Zverev mit seiner Vorhand ziemlich dominiert. Die ist auch echt stark und er schafft es auch mit seiner Rückhand meist im Ballwechsel zu bleiben. Ich unterschätze die auch noch gerne. Das artet eigentlich nur auf Sand gegen Nadal zu einem Albtraum aus. Ansonsten geht das. Und wenn wir bei Nadal sind, ich habe es halt oft auch erwähnt, diese Südamerika-Tour wäre, glaube ich, für beide besser nach der Karriere gewesen. Also Ruiz Vater Christian, der ja auch als Ex-Profi ein bisschen Ahnung hat, hat der Equipe gesagt, dass es rein sportlich gesehen sicher nicht optimal war. Mhm. Aber ich zitiere, Kaspar ist seit seiner Kindheit ein großer Rafa-Fan. Er konnte mit ihm viel Zeit verbringen. Das war eine Erinnerung fürs Leben, was er sonst vielleicht bereut hätte. Und das kann ich auch verstehen. Und er hat auch gesagt, dass sein Sohn dann eben auf Sand wohl gedacht hat, hey, jetzt bin ich wieder auf Sand, da läuft schon. Aber es wurde dann schnell klar, hey, nicht jeder ist Nadal und was der macht, was er auf Sand macht, ist nicht normal. Was Rüd neben der Vorhand auszeichnet, ist auch diese hohe Spielintelligenz. Ja, also er weiß genau, wo und wann er reinstechen muss. Ja, man sieht es vielleicht nicht immer gegen Djokovic oder Nadal, aber auch hier sind wir fair. Hey, also A, haben die 15 Jahre Erfahrung Vorsprung und B, das sind lebende Legenden. Und ich denke und hoffe, wir werden Ruth in Zukunft oder ich auch weniger unterschätzen. Ich muss aber direkt anfügen, dass es in Wimbledon passieren kann, weil ich habe ihn einfach noch nie gut auf Rasen spielen gesehen. Ja. Aber ich bin sehr gespannt. Ja, ich würde jetzt aber noch mal kurz auf Halbfinale Djokovic gegen Alcaraz blicken wollen, weil da haben wir in der vergangenen Folge schon gesagt, das ist das interessanteste Matchup seit gefühlten Ewigkeiten, weil es wirklich auch die Tennis-Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft betrifft. Man muss dazu sagen, du hast Djokovic richtig getippt. Glückwunsch dazu, während ich hier auf Alcaraz bin.
Ja.
Wobei ich in unserem Racket Bracket hatte ich Djokovic vor dem Turnier als Turniersieger auch, das muss man dazu sagen. Aber ja, lass uns auf das Match blicken. Mit Fokus auf die Zeit erstmal, wo es noch ein richtiges Duell war. Was hast du denn in den ersten beiden Sätzen gelernt?
Ja, warum fragst du nach den ersten beiden Sätzen nur?
Ja.
Ja, also wenn wir wirklich nur mal auf die schauen und mit der ganzen Vorgeschichte, was da auf dem Spiel stand, die 23 über dem Kopf von Novak Djokovic und dann der Mann der Stunde, Carlos Alcaraz, auf der anderen Seite, dann waren diese ersten beiden Sätze ja eigentlich genau so, wie wir die schon auch sehen wollten. Also erstmal absolut beeindruckend, wie Djokovic reingeht in das Match und sofort ihm auch zeigt, ja, ich weiß, du bist hier gerade der, auf den alle schauen und du bist wirklich nochmal der Mann der Stunde. Aber ich habe dich hier ganz genau auf dem Zettel und ich lege jetzt mal von Beginn an wirklich eine richtig gute Leistung an den Tag. Und da war nämlich dann Alcaraz vielleicht auch ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Nachdem der Start da vielleicht nicht ganz so gelaufen ist, wie er sich das ausgemalt hat, auch ein paar leichtere Fehler, aber es war auch wirklich von Djokovic ein echt guter erster Durchgang, muss man sagen. So, und dann die Steigerung von Alcaraz, aber im zweiten Satz, und vielleicht haben da natürlich auch so ein, zwei Highlight-Bälle mit reingespielt, also der Ball bei 1-1 im zweiten Durchgang, ich glaube, den werden wir noch in ganz, ganz vielen Highlight-Zusammenschnitten irgendwie sehen. Für alle, die den nicht gesehen haben, also er wird vorgeholt ans Netz, Alcaraz, dann der lange Lob von Djokovic und aus einer aussichtslosen Position den Winner da, nicht als Tweener, sondern so seitlich vorbei, der war wirklich unfassbar, der Ball. Und das, da passiert natürlich dann auch mal was. Und dass er dann 7-50 den Satz holt und dann diese Geste nach dem Satz gewinnt, die habe ich nämlich auch noch vor Augen, wo ich dann auch so dachte, okay, alles klar, wir haben ein Match, erster Satz an Djokovic, besserer Mann, alles okay, Alcaraz noch nicht so da und dann holt er sich aber den zweiten Satz und jetzt bin ich mal gespannt und dann sind wir natürlich relativ schnell, da will ich jetzt nicht vorweggreifen, an dem Punkt, ja, an dem wir uns wahrscheinlich auch noch länger erinnern werden, weil dann ist was passiert, womit wir echt überhaupt nicht gerechnet haben.
Genau, dazu kommen wir gleich. Also ich fand erstmal angesichts des Grand-Slam-Rekords von Djokovic nach Gewinn des ersten Satzes, hatten wir ja auch gesagt vorher, okay, Alcaraz muss eigentlich den Satz 1 gewinnen, weil außer Wawrinka und Nadal konnten eigentlich Satzrückstand gegen Djokovic kein anderer drehen. Umso bemerkenswerter war es aber auch, wie Djokovic da, du hast es erwähnt, reingegangen ist, also wie viel Respekt der vor Alcaraz hatte, weil der hatte das Gefühl, er muss den ersten Satz auch unbedingt gewinnen. Mhm. Also, weil die anderen Jungen, die lässt er oft austoben erstmal, aber Alcaraz hat er quasi wie Nadal oder Federer behandelt. Also ich habe ihn ewig nicht mehr so in ein Match starten sehen, wow. Also der Tiebreak-Modus war direkt quasi zu Beginn da, um ein Zeichen zu setzen, verhindern, dass Alcaraz in den Rhythmus kommt, mit welcher Power er auch in die Vorhand von Alcaraz teilweise gegangen ist.
Ja.
Also Djokovic hat selbst gesagt, nicht mal er könne Alcaraz schlagen, wenn er nur abwartet und kontert. Daher musste er volle Attacke. Das war nicht ohne Risiko. Also ich denke nicht, dass Djokovic das über 5 Stunden hätte durchhalten können. Das sah man ja auch ab Mitte des zweiten Satzes. Aber er wollte Alcaraz halt unbedingt erstmal verunsichern, was ja dann auch aufgegangen ist. Zudem kann Djokovic halt Best-of-5-Matches besser managen als jeder andere. Ich bin sicher, dass er zum Beispiel bei einer 2-1-Satzführung notfalls den 4. Satz weggeschenkt hätte, wenn er da in Rückstand geraten wäre. Ich glaube auch, dass ihm dieser Überraschungseffekt jetzt nicht immer bei Alcaraz gelingen wird. Aber jetzt kannten sich beide noch nicht so gut. Und Djokovic wirkte vorbereitet, während Alcaraz irgendwie überrascht wurde, was Djokovic da präsentiert ist. Dob, Surf and Volley. Also Djokovic hat sein ganzes Repertoire gezeigt. Und ich hatte erwähnt, aber dass ich glaube, dass der Wind Djokovic Probleme machen könnte. Und dazu stehe ich, weil im ersten Satz war noch stärkerer Wind. Und da hat man gesehen, schon wie Djokovic wirklich auch mit dem Ballwurf gekämpft hat. Ich glaube auch, dass es der Grund war, warum der Satz nicht noch klarer war. Djokovic hat sich auch immer wieder mal über den Wind gestenreich beschwert, weil ansonsten hat er wirklich fantastisch gespielt. Das war so das Einzige, was so ein bisschen ihn gestört hat, glaube ich. Aber man muss bei allem Lob für Djokovic natürlich auch sagen, Alcaraz hat auch sehr wild agiert im ersten Satz. Teils lag es an Djokovic, der ihn wirklich sehr gut gelesen hat. Aber manche Stoppentscheidungen oder auch andere Kuriositäten, die kamen auch völlig ohne Not, wo du dir dachtest, spielt er heute zum ersten Mal auf der Tour. Und der zweite Satz war dann das, was sich alle erhofft hatten, weil Alcaraz nach dem Zauberschlag, den du ja erwähnt hattest, endlich angekommen war. Endlich hat er wieder gelächelt, weil im ersten Satz hat er echt die ganze Zeit unglücklich gewirkt, was man von ihm so nicht kannte. Und ja, Alcaraz war dann besser, aber Djokovic hat dann bei 3-5 nochmal diesen jetzt mache ich keine Fehler mehr Modus angeworfen, hat sich bei 4-5 nochmal wahnsinnig gut von 0-40 rausgezogen, was mit Sicherheit noch mehr Stress bei Alcaraz ausgelöst hat, weil der wusste, dass er den Satz gewinnen muss, sonst ist es vorbei. Und er schafft es dann ja auch mit den Wahnsinnsschlägen am Ende, aber ich glaube, diese Phase von 3-5 bis 5-5, die hat Alcaraz über die Kante geschubst, obwohl er den Satz am Ende doch noch gewonnen hat. Aber ich glaube, das Match hat er hier verloren. Ich gebe aber auch ehrlich zu, ich hatte es nicht sofort erkannt. Also für mich hat nach Satz 2, ich habe mich da wohl gefühlt mit dem Alcaraz-Tipp erstmal. Djokovic schien schon ab und zu einen Schritt weniger zu machen. Das hat ja auch Mischa Zverev bei Eurosport angesprochen. Ich sah die Müdigkeit nicht ganz so krass wie er, weil meiner Meinung nach überbewertet man das bei ihm und Nadal auch schnell. Zumal Djokovic ja bei missglückten Schlägen dann auch gerne mal ins Theatralische fällt, wie man gesehen hat. Aber Djokovic hat auch nach dem Match gesagt, ich begann nach 1,5 Sätzen körperlich nachzulassen. Und dann nahm er auch die lange Toilettenpause, wo Djokovic dazu sagte, ich wollte mich nur kurz umziehen, auf die Toilette gehen und einen Neustart schaffen. Er wurde mit Pfiffen zurückbegrüßt. Wie waren denn deine Gedanken nach dem Satz? Wie sehr hat es dich überrascht, was mit Alcaraz passiert ist? Und wie hast du dann auch den Kampf zwischen Djokovic und den Fans in den Sätzen 3 und 4 empfunden?
Ja, das ist jetzt natürlich vielschichtig. Ich glaube, wir waren alle total überrascht, dass jetzt wirklich ausgerechnet dieser so fitte und vor Kraft strotzende Carlos Alcaraz plötzlich Krämpfe bekommt. Ne? Es ging ja erst los in der Hand. Das wiederum hatte ich gar nicht so schnell gecheckt. Das ist ja dann auch angesprochen worden. Ich dachte dann so, okay, er spreizt seine Finger so ein bisschen und so und ist dann aber gleich wieder bereit, aber das hatte auch Mischa Zverev recht schnell erkannt, dass da irgendwas nicht so richtig stimmt, dass er den Schläger gar nicht richtig festhalten kann. Naja, und dann kam der Return und dann, das wurde später ja auch nochmal ein bisschen größer dargestellt, grafisch, dann kam dieses große Ei da in der Wade. Und das, ich meine, jeder, der schon mal einen Krampf gehabt hat, ich glaube, da zählen viele von uns Sportlern und Sportlerinnen dazu, denke ich jetzt einfach mal so, der weiß auch, wie unangenehm das ist. Das ist echt ein Schmerz, der dann erstmal da so reinschießt und ja, es zieht sich alles so zusammen und dann dieses Ei, was wir da gesehen haben. Ja, und dann ist hinterher natürlich jetzt bei uns allen so die Frage, wieso ist es eigentlich so, also wie verhält es sich dann danach? Wir kennen alle das auch vom Fußball, in der Nachspielzeit zum Beispiel, wenn jemand am Boden liegt und nicht mehr kann und dann wird er von einem Mitspieler gedehnt und plötzlich geht es dann aber doch wieder dieses lockere Traben. Aber ich glaube, Tennis ist da einfach nochmal ein bisschen anders. Du brauchst diese explosiven Bewegungen, diese schnellen Antritte und ob das dann so schnell nach einem Krampf wieder geht, ist vielleicht nochmal was anderes, als beim Fußball vielleicht mit einem Team nochmal mitzulaufen und die letzten Reserven rauszuholen und sich mannschaftlich zu bewegen, als irgendwie ein Sprint von rechts nach links beim Tennis. Ja, und ich glaube, er selbst konnte das halt auch irgendwie gar nicht so richtig einordnen. Vielleicht hat er auch schon zu oft bei Nadal oder so zugeschaut und weiß auch, wie der sich schon gequält hat, bevor er dann irgendwann mal gesagt hat, ich gebe auf. Es war so eine Situation irgendwie, dass er so abgewartet hat, hatte ich das Gefühl. Und man konnte ja auch vielleicht davon ausgehen, vielleicht geht's auch irgendwann wieder, wenn sich's wirklich wieder entspannt. So, ich meine, wir sind keine Mediziner. Und dann hast du mich noch gefragt, wie Djokovic damit umgegangen ist. Ja, klar, irgendwie die Faust, die dann immer wieder so provokant auch kam. Aber für den ist das ja auch nicht leicht. Der muss ja auch bei sich bleiben irgendwie und so. Vielleicht war das einfach wirklich für sich, damit er den Fokus behält oder so. Aber jetzt habe ich schon weit ausgeholt. Jetzt lasse ich dich erstmal drüber sprechen.
Ja, also erstmal Ehre, wem Ehre gebührt. Roddick hatte, glaube ich, als erstes erkannt, was da vor sich geht. Er hat wirklich schon zu Beginn von Satz 3 angemerkt, dass Alcaraz beginnt, die Ballwechsel zu verkürzen. Ich dachte, okay, der ist ja damit erfolgreich und Djokovic wollte es jetzt auch nicht groß verlängern. Also sah es für mich erstmal wie die richtige Taktik aus. Dann hat man den Handkrampf gesehen, wo ich erstmal direkt an das French Open-Finale zwischen Nadal und Thiem zurückdachte. Da hat Nadal das nämlich auch mal so einen Handkrampf bekommen, wo er nicht mal die Hand vom Schläger bekam. Damals hat es eine kleine Behandlung gegeben und der wirkte kurz schlagbar, aber hat am Ende dann wie immer trotzdem gewonnen. Aber wie du erwähnt hast, hier sahen ja alle, dass es nicht bei der Hand geblieben ist. Dann streitet der ganze Körper, die Wade machte komplett zu und plötzlich wurde aus dem ja wie aufgezogenen Duracell-Hasen, der jeden noch so sinnlosen Ball hinterherläuft, eine unbewegliche Statue. Ja, Krämpfe dürfen eben nur während Seitenwechseln behandelt werden und man darf kein richtiges Medical Timeout nehmen, weshalb Alcaraz ja sein Aufschlagspiel abgeben musste. Das hat die Fans dann in Wallung gebracht, auch wenn die Regeln halt einfach so sind. An sich können wir da gerne mal diskutieren, ob das heute noch so sinnvoll ist, wie sich der Sport entwickelt hat. Mhm. Vielleicht auch mal mit dem Spieler, aber das ist dann für ein anderes Mal. Die Frage, die wir, glaube ich, alle hatten, ja, kann es nochmal besser werden? Roddick selbst hat ja geschrieben auch, er muss jetzt 20 Minuten ruhig bleiben, sich wenig bewegen und dann ist das vielleicht schon möglich. Du hast erwähnt, wir kennen das alle von uns beim Sport. Bei mir war es halt nur Fußball, andere Belastung und natürlich kein Hochleistungssport. Aber da ging es dann auch schon mal eine halbe Stunde später wieder. Aber was nach dem Match durch Alcaraz ja klar wurde, es war hier nur ein Teil wirklich körperlicher Anstrengung geschuldet und viel im mentalen Bereich zu suchen. Wir haben ja auch darüber diskutiert, ohne jetzt Ärzte zu sein, aber es löst sich natürlich schwieriger, wenn die Anspannung immer noch da ist. Mhm. Und die Bedingungen taten sich ja Übriges. Also ich habe ja erzählt, dass ich schon beim Sitzen in der Vorwoche gelitten habe, aber an dem Tag war es sicher noch heißer und die Luftfeuchtigkeit noch höher. Und dann 2 Stunden lang brutalste Ballwechsel zu spielen, und ohne ihm direkt einen Vorwurf machen zu wollen, war ja erlaubt, aber die lange Pause von Djokovic hat sich ja auch nicht geholfen, wo dann alles wieder runtergefahren ist bei Alcaraz und zack, wieder auf 100. Und wenn wir bei Djokovic sind und dessen Verhalten, ja, also diesen, nach dem Fehler von Alcaraz, diesen Ballabdruck da mal so theatralisch eingekreist hat mit so einer riesigen Ausholbewegung, da habe ich schon kurz gelacht, weil mir sofort klar war, was er vorhat. Mich hat jetzt die ständige Faust und das Brüllen weniger gestört, beziehungsweise ich sehe es halt wie Alcaraz. Es ist schon herausfordernd, gegen jemanden zu spielen, der verletzt ist. Vor allem ist Alcaraz mit seiner absurden Power eben in der Lage, auch aus dem Stand 3-4 Winner in Folge dir um die Ohren zu hauen. Cameron Norrie hatte gegen den verletzten Alcaraz fast mal im Finale von Rio verloren dieses Jahr. Mhm. Und Alcaraz meinte selbst, diese Faustbauen hilft halt auch automatisch irgendwie die Intensität hochzuhalten. Und Djokovic braucht zudem eh immer einen Gegner, um richtig gut zu spielen. Er muss jemandem was beweisen. Und Alcaraz war das nicht mehr, weil er nicht mehr konnte. Also hat er sich das Publikum gesucht. Und dies fällt halt jedes Mal wieder drauf rein. Sie kapieren nicht, dass sie ihm nur helfen, wenn sie ihn auspuhen. Mhm. Schweigen wäre viel cleverer gewesen. Aber nochmal kurz zu Alcaraz, machst du dir denn Sorgen um den? Jetzt sind Krämpfe keine Verletzung, wovon er seit den US Open ja schon die ein oder andere hatte, aber sehen wir da eine weitere Parallele zu Nadal mit den körperlichen Problemen oder ist er auch mental nur noch nicht so weit, wie wir dachten?
Ja, also Sorgen mache ich mir nicht, wie gesagt, mentale Ursache. Was mich einfach nur gewundert hat, das finde ich an dieser ganzen Sache eigentlich so merkwürdig, wenn ihm das jetzt zu Beginn, also nochmal, er hat sich ja in der Pressekonferenz dann auch hingesetzt und hat gesagt, der Druck und so weiter. Und das ist ja auch, das ist alles okay. Ich finde es nur komisch, dass das dann im Anfang des dritten Satzes passiert, nachdem er sich den zweiten geholt hat. Eigentlich müsste man denken, okay, er ist angespannt, er ist nervös, er hat es nicht leicht, er verliert den ersten Durchgang, aber er gewinnt den zweiten und ist dann im Match angekommen. Und dann müsste eigentlich diese Anspannung vielleicht, so denke ich das jetzt mal, aber das sind ja auch nur Laiengedanken, ein bisschen abfallen. Und genau das ist ja irgendwie nicht passiert. Also Also Sorgen mache ich mir überhaupt nicht. Der ist körperlich total fit. Der ist halt auch noch super jung. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist jetzt ja nicht das x-te Finale, was er gespielt hat. Und er wird natürlich auch daraus lernen. So auch so kleine Signale vielleicht zu deuten oder irgendwie anders damit umzugehen. Wer weiß, was bei dem auch im Kopf so los gewesen ist. Natürlich lacht er nach einem tollen Ballwechsel und das lieben wir so. Aber das ist ja auch nur das, was wir von außen sehen. Man kann nie so richtig sagen, wie sieht's wirklich in dem drin aus. Und ja, das war vielleicht mal so ein gewisser Einblick. Ich meine, unsere letzte Folge hieß wie Superman versus Iron Man oder andersrum.
Ja.
Am Ende sind es dann ja irgendwie doch noch Menschen und das ist ja auch gut so, aber Sorgen mache ich mir nicht.
Wirklich beides nur Menschen?
Ja, beides Menschen.
Okay. Einer ist so in einem Übergang zwischen Mensch und Maschine, aber gut. Ich glaube, dass in dieser Art von Krampf auch nur einmal passiert, also Alcaraz jetzt, der zu großen Teilen war es ja dem Stress geschuldet, sein Team weiß darum, wird ihm entsprechend vorbereiten, dem vorbeugen und es ging ihm einfach wie uns allen. Also auch viele von uns Tennisfans waren ja so angespannt auf ein Match wie ewig nicht mehr und welche Situation soll jetzt für ihn noch stressiger werden? Mats Wielander hat gesagt, es lag rein an Djokovic und wie körperlich der das machte. Er habe noch nie zuvor bei Alcaraz Krämpfe gesehen. Teil einstimmig zu, aber eher von der mentalen Seite. Was es bedeutete, eben gegen Djokovic dessen Aura zu spielen. Natürlich hat er es auch anstrengend gemacht. Auch Musetti in Paris oder Rune bei den US Open haben gegen Djokovic schon Krämpfe bekommen im Best-of-Size-Match, aber die sind für mich körperlich lang nicht so fit wie Alcaraz. Also da sehe ich Alcaraz deutlich vorn. Nur noch nie Krämpfe bei Alcaraz stimmt nicht, weil in Miami gegen Sinner hat er auch schon damit gekämpft. Da war's, also sein Team muss das schon beobachten, ob Alcaraz ein bisschen stärker dazu neigt. Es gibt's ja so, dass Menschen, mancher neigt da stärker zu krämpfen und ja. Vielleicht muss er da ein paar Sachen mehr zu sich nehmen. Teils wurde vermutet, dass Alcaraz gegen Djokovic zu wenig getrunken hat. Das kann ich jetzt schwer sagen. Was aber jetzt durchgesickert ist, wohl aus dem Lager, er hatte vor lauter Nervosität tatsächlich nicht frühstücken können und auch mittags kaum was runtergekriegt. Mhm. Ist nicht unnormal, aber zeigt eben auch, was ihm das bedeutet hat, wie sehr er es wollte. Aber ja, Sorgen mache ich deswegen auch nicht. Es hat schon ganz andere Legenden getroffen, die deutlich älter waren. Wawrinka hatte vor dem US Open Finale zu 16 eine Panikattacke kurz davor. Nadals Krampf hatte ich erwähnt. Bei den US Open ist er mit einem Ganzkörperkrampf bei der PK vom Stuhl gerutscht. Djokovic hatte ja auch großes Verständnis, was Alcaraz da widerfahren ist, weil er ähnliche Situationen kennt. Also in seinen ersten Jahren hat er, glaube ich, 4 Aufgaben mitten im Match gehabt. Teils mit Atemproblemen, es wurden Dinge festgestellt, Djokovic hat seine Ernährung angepasst daraufhin. Es ist einfach Teil der Lernkurve, hat Djokovic auch gesagt. Und Alcaraz hat, finde ich, viel Reife danach gezeigt, hat das Problem offen zugegeben, gesagt, er war nervlich noch nicht ganz bereit dafür. Er ist danach auch untersucht worden, die Muskeln seien in Ordnung. Es war wohl vor allem psychisch und macht auch für mich Sinn, weil ehrlich gesagt bei den US Open hatte er so viele brutale Marathon-Matches, auch unter noch hoherer Luftfeuchtigkeit und die alle problemlos weggesteckt. Aber da war eben nicht Djokovic der Gegner. Also ich sehe da kein grundsätzliches Problem und Verletzungen. Er muss halt weiter lernen, nicht jedem verrückten Ball hinterher zu laufen. Also gegen Djokovic war da auch so eine Situation, als er einen Ball hinterherjagte, der längst an ihm vorbei war, gegen den Lauf gespielt. Und da ist er dann auch gestürzt und er hätte sich wirklich auf dem Sand mit etwas Pech die Hand aufschürfen können. Mhm. Was dich ja dann schon beeinträchtigt beim Schlägergreifen und so. Aber ja, gut, das muss er ein bisschen lernen. Aber ansonsten fand ich sogar menschlich und sympathisch, dass bei ihm nicht alles gleich klappt. So wie man auch mit Djokovic, finde ich, gerade in jungen Jahren mitfiebern konnte, als er eben gegen diese Übermacht von Federer und Nadal angekämpft hat, bis er es endlich geschafft hat. Das ist menschlich, auch wenn man mal immer wieder mal scheitert.
Er muss ja aufpassen, dass sich das jetzt nicht irgendwie einbrennt, ne? Weil
ja.
Er wird ja noch wissen, wie sich das angefühlt hat. Und wenn du dann noch sagst, mit Frühstück und Mittagessen und so, und nicht, dass er dann irgendwann, wenn es wieder in so eine Situation kommt, dass das dann wieder so hochkommt in ihm, ne? Aber ich meine, gut, viele arbeiten heutzutage mit Mentaltrainern zusammen und so, ja. Und das ist ein ganz wichtiger Bereich.
Ich denke auch, dass sein Team sich darum kümmern wird und er selbst auch jemand ist, der das aktiv angeht und nicht einfach denkt, ja, wird schon nicht mehr vorkommen. Also so schätze ich ihn zumindest ein. Aber zurück zu Djokovic, weil ich auch beim dieses menschliche Gefühl war und auch mal das Gefühl des Scheiterns, das gibt es ja bei ihm gefühlt seit Jahren außerhalb von Paris nicht mehr, was für Djokovic-Fans sehr toll ist. Für den Rest so lala. Oder Wer von euch, der nicht Djokovic-Fan ist, platzt gerade vor Spannung bei der Frage, wer wohl Wimbledon diesem Jahr gewinnt. Ich sage aber auch dazu, dass es das schon bei Federer gegeben hatte. Klar, auch Nadal auf Sand vor allem. Und was Djokovic dann macht, ist bewundernswert. Aber da ist eben schon fast übermenschlich, weil es ist schwierig zu verstehen, wie ein Mensch in den größten Drucksituationen einfach keine Fehler mehr machen kann, wo andere erst recht welche machen. Aber nicht minder beeindruckend deshalb. Wie ordnest du den Djokovic historisch ein? Ist das Grand-Slam-Rennen damit, also wer die meisten am Ende holt, entschieden? Und falls du Lust hast, kannst du auch mal wieder die GOAT-Debatte streifen.
Ja, ja, die gute alte GOAT-Debatte. Also Grand Slam, das also gerade jetzt spannende Phase vor Wimbledon, Nadal nicht dabei, Djokovic Top-Favorit. Also dass da sich jetzt noch ein anderer noch mal vor ihn schiebt, das glaube ich irgendwie nicht so richtig. Und also wenn wir die Zahlen, wir können es ja noch mal kurz so ein bisschen aufmachen. Also 23 Slams, so viel hat keiner. Wissen wir jetzt alle, meiste Wochen an Position 1 hat auch Novak Djokovic. Er hat 6-mal die ATP-Finals gewonnen. Das hat Federer auch. Mal gucken, ob er sich das da vielleicht auch noch holen kann. Die meisten Masters-Titel hat er auch geholt mit 38. Aber, wie sagte meine Freundin so schön, der Beste aller Zeiten ist nicht automatisch auch der Größte aller Zeiten. Und deswegen ist das am Ende, sage ich immer an dieser Stelle, halt auch immer noch sehr subjektiv, weil natürlich der Erfolgreichste und der mit den meisten Titeln und den meisten, also der statistisch Beste, da kommt man wohl nicht an ihm vorbei. Aber trotzdem geht es ja auch noch darum, dass der Tennissport viel mit Zuschauern auch zu tun hat. Und wir wollen das ja alle sehen und wir mögen auch Spielstile. Ich meine, wir sprechen nachher noch über Muchova zum Beispiel. Es geht eben auch darum, was man auf dem Platz so wahrnimmt und was drum erzählt wird, wie man sich gibt, wie man ist. Und ich finde ganz persönlich, und da bin ich auch nicht der Einzige, dass er dann da eben vielleicht insgesamt doch nicht der GOAT ist. Aber wie gesagt, es ist sehr subjektiv. Die Zahlen sprechen für ihn und es ist absolut überragend, was er mal wieder leistet momentan.
Ja, also irgendwie finde ich es auch schade. Auf der anderen Seite aber auch passend, dass Djokovic ausgerechnet in Nadals Königreich die Spitze übernimmt, ohne dass Nadal es halt verhindern konnte, weil er selbst fehlt. Aber auch Nadal hatte ja bei den Australian Open 2021 die alleinige Führung übernommen, als Djokovic in seinem Königreich gefehlt hat. Gut, wie viel Mitschuld er und sein Team daran hatte, lasse ich an dieser Stelle mal dahingestellt. Aber das Grand Slam-Rennen ist für mich auch entschieden damit, weil ich sehe noch eine theoretische Chance, dass Nadal ebenfalls die 23 erreicht. Nur ich sehe keine Welt, in der Djokovic dort stehen bleibt. Also nicht mit Wimbledon vor der Tür und einem, also keinem Herausforderer eigentlich, der auf Rasen nur annähernd sein Niveau hat. Djokovic wird völlig zu Recht für immer einen festen Platz in der Geschichte dieses Sports haben. Das ist aber auch schon länger klar. Kollege der L'Equipe hat gestern geschrieben, was ich ganz gut fand. Für manche wird er nie der Größte sein, aber Djokovic ist der beste Spieler in der Tennisgeschichte. Mhm. Ich denke, er wird am Ende seiner Karriere unbestritten der Erfolgreichste sein. Du hast die Zahlen erwähnt. Er führt die meisten wichtigen Kategorien. Klar, kannst du dir immer bestimmte Zahlen anschauen, wo er auch nicht vorne ist. Zum Beispiel als Prozentsatz der Grand Slam-Siege im Vergleich zu seinen Grand Slam-Teilnahmen. Dort führt zum Beispiel Björn Borg mit dem absurden Wert von über 40% und danach kommt Rod Laver. Aber da sind es auch deutlich weniger Teilnahmen eben. Kannst eigentlich nur Djokovic und Nadal da vergleichen, die nur 0,1% trennt, weil Nadal eben öfter Grand Slams absagen hat müssen. Und ja, was deine Freundin gesagt hat, stimme ich völlig zu. Vielleicht müssen wir auch die Boot-Kategorie aufmachen, also Best of All Time, ja, wo man eben nur auf die Zahlen blickt. Und da führt dann kaum ein Weg an ihm vorbei. Mhm. Zumindest was die Herren betrifft. Wir feiern Djokovic ja zu Recht, dass er jetzt jeden Grand Slam mindestens 3-mal gewonnen hat. Aber eine gewisse Frau aus Brühl wird da sagen, ja, ganz nett Djokovic, aber ich habe es halt 4-mal geschafft. Mhm. Und hätte Steffi Graf nicht so oft in Australien gefehlt, behaupte ich, würde ich sogar 5-mal, könnten wir jetzt sogar 5-mal sagen, aber egal. Beim GOAT wird es auch für mich immer Spielraum geben, da ich auch Greatest nicht nur an Zahlen bemesse. Djokovic hat selbst auf die Frage gesagt, wie es sich jetzt als GOAT anfühlt. Ich will nicht sagen, dass ich der Größte bin, denn es fühlt sich respektlos gegenüber den Champions von früheren Äras unseres Sports an. Als der Sport auch noch komplett anders gespielt wurde, jeder Champion hat seine Legacy. Und das sind wir auch bei einem Punkt. Das ist, wie gesagt, es gibt so vielschichtig die Diskussion. Es gibt ganz viele Punkte, aber wie wird die Legacy von Djokovic zum Beispiel aussehen? Werden wir irgendwann über jemanden sagen, oh, der spielt aber genau wie Djokovic, hat der von dem abgeschaut? Ich weiß, ich versuche manchmal Parallelen zu Rune zu ziehen, aber die sind spielerisch recht grob und eher persönlicher Natur. Werden wir Spieler haben, die Tenniswelt beherrschen und sagen, ich bin hier wegen Novak Djokovic? Womöglich. Wir werden sehen. Aktuell sehen wir aber vor allem die Legacy von Federer und Nadal. Djokovic hat im Finale gegen Rüd gespielt, der als riesiger Nadal-Bewunderer gilt. Wir haben Alcaraz, der Nadal als Idol angibt, aber Federer immer als Lieblingsspieler nannte, dessen Spiel er auch nachgeeifert hat. Genauso dann kommen wir zu den Damen, Finalistin Mukova. Die hat 2021 erst ein Jugendbild von sich in Nadal-Klamotten getwittert. Ihr Spiel weist aber wiederum mehr Gemeinsamkeiten zu Federer auf, den sie auch bewundert.
Ja.
Iga Świątek, bei der ist es, glaube ich, neben Rüd am offensichtlichsten, nach wem ihr Spiel gebaut ist und wen sie bewundert. Auch das ist für mich Größe, diese Legacy. Das soll aber kein Knockdown von Djokovic sein, gar nicht. Der hat einen Tick später auch durchgestartet. Vielleicht sehen wir das alles noch. Aber für mich gehören diese drei unweigerlich für immer zusammen. Und es gibt Dinge, wie du auch gesagt hast, die schätze ich bei dem einen und bewundere bei dem einen mehr als beim anderen. Aber es ist auch nur meine Meinung. Aber solange es keine Definition gibt, ist die Goat-Sache für mich auch eine rein persönliche Entscheidung. Und egal, ob ihr alle drei wählt oder nur einen, ich finde, ihr könnt bei den drei nichts falsch machen. Also lasst euch da von niemandem was anderes einreden. Wenn wir aber bei Djokovic nach vorne schauen, Wimbledon habe ich angedeutet, aber vielleicht mal 3 oder 4 Jahre. Was glaubst du denn? Stoppt ihn als erstes sein eigener Körper, Alcaraz, sein eigener Antrieb oder einfach gar nichts?
Also sein eigener Antrieb wohl nicht. Und vielleicht dann auch eher gar nichts. Also ja, es wird, glaube ich, sehr viel davon abhängen, wie lange er dieses physische Level halten kann. Das ist schon beeindruckend, dass er mit 36 einfach so fit ist, wie er ist. Er hat wahrscheinlich in der Vergangenheit sehr viel auch richtig gemacht, dass er immer so krass auf seinen Körper gehört hat, dass er immer sehr viel Wert darauf gelegt hat, wie flexibel, wie beweglich er ist. Ich meine, er kann einen Spagat, der Mann, das ist schon Wahnsinn, wie er das, und ich glaube, dass das auch bleibt. Also diese Beweglichkeit wird ja von heute auf morgen nicht unbedingt weg sein, wenn er das weiterhin pflegt. Ich glaube, das ist sowas, was muss man echt täglich machen, sonst also er darf halt nicht irgendwie so steif werden, und das glaube ich aber bei ihm auch nicht. Er sagt selbst, für ihn sind Grand-Slam-Titel am wichtigsten, und deswegen glaube ich auch, dass es weiterhin so sein wird, und das erleben wir in den letzten Jahren auch schon, dass er immer mal wieder auf einem kleineren Turnier hier und da verliert, wo man dann sagt, oh, hier hast du schon gehört, da hat aber Djokovic irgendwo in Rom irgendwie verloren. Und dann denkt man so, finde ich, aha, okay, ja gut, kann passieren, ist normal, aber dann warten wir auf den nächsten Slam und dann ist es eben wieder ein anderer. Also er ist Perfektionist bei Best-of-5-Matches und hat so viel schon erlebt, so viele Situationen durchlebt und weiß ganz genau, glaube ich, wann er was machen muss. Dazu diese Mentalität, also diese mentale Stärke, er hat sich das ja dadurch auch schon selbst unglaublich häufig bewiesen. Also wenn er merkt das ja auch, dass er in den Tiebreak geht und dann so hinterher irgendwie als Sieger dasteht. Und wenn dir das immer wieder gelingt, dann schrumpft dein Selbstvertrauen ja nicht unbedingt. Und ja, weiß ich auch nicht. Wenn ich mir die Frage stelle, oder die kann ich eigentlich auch dir mal stellen. Was glaubst du denn, wenn ich dich jetzt einfach mal so frage, jetzt hat er 23. Traust du dir dann eine Zahl zu, wo du jetzt sagst, okay, am Ende steht er ungefähr bei dieser Zahl?
Na, schwierig. 26 bis 28 vielleicht.
Ja, würde ich nämlich auch so ungefähr. So, ich hatte auch drüber nachgedacht, ja.
Aber du kannst diese Antwort vielleicht mal rausklippen und dann, also unsere beiden, und dann für auf Wiedervorlage für Ende 2026 vorlegen. Weil ja. Ich liebe es, wie unterschiedlich wir die ein bisschen sehen, weil ich habe jetzt keine Auswahlmöglichkeit gestellt, die ich selbst nicht glaube. Also ich betone vorweg nochmal, kurzfristig gesehen stoppt ihn, glaube ich, nix, beziehungsweise am ehesten noch Alcaraz. Djokovic ist sicher hochmotiviert aus mehreren Gründen gerade. Also A, kriegt jetzt nochmal die Chance, den Kalenderslam zu schaffen, was so das letzte große Ding für ihn wäre. Wimbledon ist ihm kaum zu nehmen. US Open wird sicher interessant. Als er das letzte Mal dort spielte, war er im Finale und hat dann geweint. Und das Publikum, was ihn so oft ablehnte, hat plötzlich mit ihm angebandelt. Hält das an, weil er jetzt alle abgehängt hat? Oder ist das nur der Fall, wenn er zu scheitern droht? Und jetzt, wo er Nummer 1 bei den Herren ist, will er mit Sicherheit sicherstellen, dass Nadal nicht mehr zurückschlagen kann nach dessen Rückkehr, und aber auch die Damen übertreffen. Also mit Serena ist er gleichgezogen, aber es gibt ja noch Margaret Court, die 24 hat, auch wenn ich schon ein paar Mal erklärt habe, warum man hinter die da ein fettes Sternchen setzen muss, Stichwort Konkurrenz bei Australian Open damals.
Ja.
Und dann gibt es noch Olympia in Paris. Anders als Nadal hat er ja noch kein Olympiagold. Das wird aber schwer, weil auf Sand und Best of Three, da haben die Jungen und natürlich auch Nadal schon gute Chancen gegen ihn auf, glaube ich. Und wenn wir aber 3, 4 Jahre nach vorne blicken und wir davon ausgehen, wie gesagt, er hat mindestens 26 Grand Slam-Titel gewonnen, ich denke schon, es könnte ein Zusammenspiel aus Körper, Alcaraz und auch Antrieb werden. Also Alcaraz wird immer stärker und er hat jetzt bereits die Schläge, um ihn zu schlagen, aber eben noch nicht den Kopf. Dass der Körper von Djokovic mehr Probleme macht, hat er selbst gesagt vor Beginn der French Open. Aber gut, wer weiß, mit welchen Sachen der nach dem Nanochip noch alles kommt, um dagegen anzukämpfen. Aber im Ernst, er behandelt seinen Körper eben auch wie ein Tempel und hat sehr gute Gene. Trotzdem, irgendwann wird auch er an Grenzen stoßen. Und so lande ich aber jetzt doch auch wieder beim eigenen Antrieb, was du ja immer anzweifelst, aber ich beharre weiter drauf. Djokovic wird nur so lange funktionieren, wie er das Gefühl hat, er muss noch jemandem was beweisen, sei es dem Publikum, Experten oder sonst wer, der an ihm zweifelt. Und ich würde an seiner Stelle seines Teams jedes Mal, wenn irgendwer im Netz schreibt, Djokovic sei washed oder was weiß ich, ich würde ihm den Tweet vor dem Match vorlegen und ab geht die Post. Weil als das Publikum sich einmal in New York unerwartet komplett auf seine Seite stellt, der hat er direkt verloren. Also viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Und ein letzter Punkt, aber auch wenn sie nicht die besten Freunde sind, glaube ich, ist das auch ein Faktor. Wenn Nadal geht, wird das auch Djokovic beeinflussen. Djokovic hat selbst gesagt, als Nadal jetzt seine letzte Saison angekündigt hatte, er hat das Gefühl, dass auch ein Teil von ihm mitgehen würde. Er wurde emotional und hat über seine eigene Karriere nachgedacht. Djokovic hat Nadal immer als seinen größten Konkurrenten bezeichnet, so wie Federer und Nadal es ja gegenseitig bei sich machten. Und wenn Nadal weg ist und der Alcaraz vielleicht zwei, drei Mal in die Schranken verwiesen hat, ich glaube nicht, dass er mit dem 16 Jahre Jüngeren eine neue Rivalität aufbauen will, weil er die langfristig nur verlieren kann. Mhm. Also, das ist alles nicht sofort auf dieses oder nächstes Jahr bezogen. Das ist wirklich in 3 Jahre gedacht. Mhm. Aber ich glaube, ja, wie gesagt, lass es uns dann nochmal vorholen, dann schauen wir, wer recht hatte. Aber bevor wir zu Zverev von den Deutschen schauen, erst noch kurz zu den Damen, denn die haben das wirklich verdient. Du hast es vorhin erwähnt, ich bin völlig bei dir. Ich würde behaupten, wir haben 3 gute und spannende Sätze bei den Herren ab dem Halbfinale gesehen. Bei den Damen, obwohl es nur Best of 3 ist, mindestens 6. Und zum Finale, wie hast du es erlebt? Und würdest du zustimmen zum Beispiel, wenn ich sage, Mukova hatte das Spiel, um Świątek zu besiegen, aber nicht die Nerven? Oder umgedreht, Świątek hatte einfach die Besseren?
Ja, also dass Muchova das Spiel hat und die Variabilität hat und eigentlich sehr, sehr viel in ihrem Spiel hat, das ist ja auch klar. Nur hat sie in der Vergangenheit immer ja, mit vielen Verletzungen zu kämpfen gehabt und nicht immer so die Möglichkeit gehabt, das zu zeigen. Aber wenn das schon auf Sand so funktioniert und sie Iga Świątek, die auf Sand ja nun wirklich überragend spielt, wenn sie es schaffen kann, die so sehr in Bedrängnis zu bringen, dann will ich mal gar nicht erst wissen, wie das jetzt auf Rasen wird. Also eigentlich will ich schon wissen, ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt, was das jetzt mit ihr machen wird. Ich muss ganz ehrlich gestehen, beim Damenfinale, ich habe leider live nur den 3. Satz sehen können. Ich habe mich sehr gefreut, als ich im Ticker verfolgt habe, dass das Spiel noch läuft. Ich war vorher unterwegs und konnte da nicht live reinschauen, habe das dann aber im 3. gemacht und da dachte ich, was ist hier denn passiert? Also gleich zu den ersten beiden Sätzen bin ich dankbar, wenn du ein bisschen mehr drauf eingehst. Ich finde es einfach so schön zu sehen, dass es auch mit einer anderen Art und Weise irgendwie geht. Also bei den Damen ist, wir sprechen viel von Hardhitterinnen, wir sprechen viel von Power, wirklich Endschlag und so weiter. Gerade Sabalenka und Rybakina sind ja so, bei Świątek ist das ja gar nicht so. Also man sieht bei ihr nicht so diese extreme Wucht. Also ich meine, sie spielt auch unglaublich viele Winner, aber es ist trotzdem nochmal was anderes. Aber so, dass diese anderen Elemente da mit drin sind und dass das dann auch für Świątek eine Aufgabe sein kann, das finde ich stark. Also auch wenn es die ersten 1,5 Sätze scheinbar überhaupt nicht so gewesen ist, aber auch eine Iga Świątek muss ja erstmal was mit dem Slice machen oder was machen, wenn Surf and Volley plötzlich kommt oder allgemein das Netzspiel, was Muchova ja auch laut Zahlen sehr, sehr gut gemacht haben muss in der zweiten Hälfte der Partie. Aber weil du den Kopf auch angesprochen hast, auch da sehe ich bei Świątek tatsächlich auch so dieses Champions-Mindset irgendwann, wenn es wirklich wichtig wird. Es steht 4-4 im 3. Durchgang und es steht 0-30 aus der Sicht von Iga Świątek. Und vorher ging das ja auch schon hin und her und Break hier und Break da und man konnte gar nicht sagen, was jetzt eigentlich so richtig passiert. Und wusste aber auch, dass Muchova ja schon schwierige Situationen überstanden hat, vorher gegen Sabalenka mit Matchball abgewehrt und so weiter. Und es steht 4-4 und 0-30 und es ist einfach wieder auch so ein Vorhand-Winner, den Świątek da reinspielt, als würde es jetzt, weiß ich nicht, 2-2 im ersten Satz stehen. Und das finde ich dann einfach stark, wie dann Świątek dann doch bei ihrer Linie bleibt, an sich selbst glaubt, hat auch recht viel Kommunikation dann mit der Box gesucht und schafft es dann am Ende. Aber auch, obwohl ich nicht das ganze Match live gesehen habe, war das, glaube ich, ein sehr, sehr tolles Finale.
Ja, definitiv. Ich hatte ja vergangene Folge gesagt, mich würde das Matchup zwischen Świątek und Muchova sehr interessieren. Aber ich befürchte, dass es vielleicht einseitig werden könnte, weil ich bei Muchova gewisse Nervosität in ihrem ersten Grand Slam-Finale erwarten würde. Ich glaube, bis 6-2, 3-0 war die Sorge nicht völlig unbegründet. Świątek war klar besser. Muchova hat sich nach einem nervösen Beginn gegen Satzende sicher ein bisschen gesteigert. Die hatte auch doppelt so viele Winner geschlagen, aber sie hat halt oft überzogen, weil sie zu viel riskiert hat. Świątek selbst musste das nicht und tat es auch nicht. Ihr haben lange Bälle gereicht, bisschen verteilen. Und als es fast schon aussichtslos wirke, hat sich dann bei Muchova was gelockert. Sie servierte besser, hat Surf und Volley eingestreut, bekam vor allem auch mehr Länge in die Schläge, was eben Świątek so ein bisschen die Kontrolle über das Spiel nahm, weil sie nach hinten zurückweichen musste. Und die hat gespürt, dass ihr solides Spiel plötzlich nicht mehr so reicht. Sie musste selbst mehr tun und dabei sind ihr Fehler unterlaufen. Und sie neigt dann auch schon mal hektisch, unruhig zu werden, wenn sie plötzlich die Kontrolle über ein Match verliert, was man hier auch gesehen hat. Świątek ist nach dem verlorenen zweiten Satz ja auch brutal in Satz 3 gestartet. Also satzübergreifend hat sie 10 Punkte in Folge verloren. Und so hat sich schon die Frage aufgedrängt, okay, kann sie sich davon erholen?
Ja.
Die war diese Dreisatzschlachten auf Sand einfach nicht gewöhnt und schon gar nicht in Paris, wo sie normal einfach alle mit 2 Sätzen von der Platte fegt. Man sah sie, du hast erwähnt, mit der Box gestikulieren, reden. Nach dem Fehler gab es auch mal einen sarkastischen Daumen nach oben, was man von ihr jetzt auch nicht so oft sieht, aber Kompliment, wie sie sich danach wirklich eingefangen hat. Zurückgekämpft, nicht die Fassung verloren, auch als sie bei 3-3 dann nochmal Break zurück lag, weil bei 4-4, das hast du erwähnt dann, da wird Muchova, glaube ich, den einen oder anderen Ball zurückhaben wollen. Da hat sie schon am Break geschnuppert. Mhm. Aber völlig richtig von dir, da hat auch Świątek gezeigt, warum sie die Königin auf Sand ist. Hat plötzlich selbst Winner ausgepackt, hat den ersten Aufschlag gefunden, während er bei Muchova da zu dem Zeitpunkt völlig abhanden gekommen war. Und das war für mich am Ende entscheidend. Świątek konnte später für ihren Aufschlag bauen. Und dann wird der Druck für Muchova einfach immer größer, wenn du auch noch nachziehen musst. Und weißt, okay, wenn ich den Aufschlag nicht halte, ist es vorbei. Leider ist es dann auch tatsächlich mit einem Doppelfehler geendet. Aber wie bei Djokovic hatte dieser Druck auch hier mit Świątek zu tun. Ich bin mir recht sicher, dass Muchova das gegen Sabalenka über die Ziellinie hätte retten können, weil sie da einfach mehr Fehler bekommen hätte. Aber Świątek hat ihr nichts geschenkt. Und ja, wie sehr hatte ich das bei Świątek beeindruckt, beziehungsweise in die Zukunft geblickt auch. Sie hat es mit 22 schon 4 Grand-Slam-Titel, was wir auch schon länger nicht mehr hatten. Was glaubst du grob, wo sie denn landen wird? Weil du hast mich ja bei Djokovic gefragt.
Ja, schwierig. Also ich finde es einfacher wirklich, wenn wir an die Grand-Slam-Titel denken, das jetzt so imaginär im Kopf durchzuspielen, wie das jetzt bei Djokovic noch weitergehen kann. Weil man da weiß, okay, der ist 36, lass den bis, weiß ich auch nicht, 40 spielen. Dann kannst du überlegen, so was ist da noch möglich? Aber genau, Iga Świątek ist noch super, super jung. Und also zweistellig muss das schon eigentlich werden. Das wäre schon komisch, wenn nicht. Aber man weiß ja auch immer nicht so richtig, wie das dann so weitergeht. Ich meine, Karriere ist noch sehr, sehr lang. Ja, auf Sand ist sie unschlagbar momentan. Aber man muss schon auch sagen, dass es knapp war. Und nochmal, gegen eine, die eigentlich sich auf Sand gar nicht mal so wohl fühlt, die auch selbst überrascht gewesen ist, dass es jetzt hier so gut läuft und hat auch selbst gesagt, sie fühlt sich eigentlich auf schnelleren Belegen wohl, auf Rasen wohl und so. Und es kann bei Iga Świątek dann plötzlich auch so sein, und das ist vielleicht auch so eine, fällt mir gerade noch ein, so eine zentrale Frage, solche Ausrutscher, wie wir mal von ihr gesehen haben, wie zum Beispiel gegen Alizé Cornet, letztes Jahr Wimbledon verloren, passiert das noch häufiger mal oder kriegt sie da so die Konstanz rein? Weil das sind ja so Dinge, die dann zwischendurch schon mal überraschen, wenn dann plötzlich eine Gegnerin auf der anderen Seite steht, die ist eigentlich eher so ein bisschen passiv-defensiv und sie muss in Anführungsstrichen nur die Winner, also nur den Punkt machen. Deswegen nochmal Anführungsstrichen, ne? Ist nicht immer so einfach, aber schafft sie das da, diese Aussetzer möglichst gering zu halten, dann muss natürlich schon eine Menge gehen. Also du merkst schon, ich traue mich keine Zahl zu nennen. Nennst du eine?
Ja, auch nur grob, weil es ist schon schwierig zu sagen in dem jungen Alter. Die Parallelen zu Nadal sind da. Also Nadal war seinem 4. Grand-Slam-Titel, war gerade mal 5 Tage jünger als Świątek. Über 20 Grand-Slam-Titel würde ich trotzdem nicht tippen, weil da muss so viel klappen und es ist immer noch so eine absurde Zahl, die man bei keinem vorhersagen kann. Das hat die Big Three jetzt ein bisschen für uns alle verfälscht, dass es aussieht, als wäre das ganz normal. Aber ich schließe bei ihr nichts aus. Ich habe vor deiner Zeit hier im Podcast schon mal gesagt, dass ich denke, dass sie mindestens 5 bis 7 French Open gewinnt. Das glaube ich weiterhin, vielleicht sogar mehr. Also damals hat sie übrigens 2 Tage später verloren. Aber gut, so langsam nähern wir uns der Zahl an. Ich gucke jetzt nicht mehr ganz so doof aus wie damals. Aber ich würde auch salopp einfach sagen, 2-stellig auf jeden Fall. Also das würde ich von ihr erwarten, wenn sie halbwegs gesund bleibt. Sie hat das Spiel und den Kopf dafür. Dieser Triumph hat mich ehrlicherweise auch noch fast noch mehr beeindruckt als vergangenes Jahr, weil sie damals einfach so auf einer Volkswelle geschwommen ist, alles niedergewalzt hat, was sich in den Weg stellte. Und diese Sandplatzsaison war ja schon geprägt von Problemen für sie. Die Niederlage gegen Sabalenka, die Aufgabe in Rom gegen Rybakina. Und es ist noch nicht so lange her, da hatten wir schon ein kleines Fragezeichen, ob sie überhaupt körperlich ready für Roland Garros ist. Und wie sie sich jetzt präsentiert hat, vor allem auch im Halbfinale, im Finale dagegen gestemmt hat, als es wirklich eng für sie wurde, das hat schon einen großen Champion gezeigt, der in ihr steckt. Und ich bin aber auch sehr gespannt, was jetzt sie auf Rasen zeigt. Da kam sie bisher noch nicht ganz so gut zurecht. Vergangenes Jahr ist dann dort auch, das erwähnt, ihre Siegesserie gegen Cornet gerissen. Aber das hatte auch einen wahnsinnigen Druck damals auf sie erzeugt, erinnere ich mich. Ich glaube, dass sie dieses Jahr ein bisschen lockerer reingehen wird, weil für viele Experten, vielleicht auch für sie, ist sie jetzt nicht die große Favoritin in Wimbledon, wie es vergangenes Jahr eher war. Und das kann ihr helfen. Also ich bin jetzt sehr gespannt, wie sie in Bad Homburg erstmal auftritt. Werde mir da auch ein genaueres Bild von ihr auf Rasen machen, bevor wir dann für unsere Auslosungsvorschau wieder tippen. Aber wenn wir schon bei Rasen sind, was erwartest du denn von Muchova dort? Und allgemein, also erwartest du, dass wir die jetzt öfter in Halbfinals und Finals sehen werden? Oder war das eher ein Ausrutscher?
Ja, also sie kann natürlich jetzt den Schwung schon mitnehmen, wenn sie merkt, okay, es geht auf Sand. Es hängt ja wirklich alles dann auch, und da sieht man mal wieder, wie entscheidend das ist, auch von so einer ersten Runde ab. Ne? Die kann auch, wenn sie gegen Sakkari rausgeht bei Roland Garros, dann sagen alle, okay, Sakkari hat sich revanchiert für die Niederlage im Vorjahr, Muchova ist raus, so, fertig, aus, so. Das ist jetzt aber eben genau nicht passiert und sie steigert sich und spielt sich rein ins Turnier und kommt plötzlich bis ins Finale und merkt, selbst da habe ich plötzlich eine Chance, den Titel zu holen. Und deswegen, ja, jetzt haben sie natürlich alle irgendwie auf dem Zettel und denken so, Rasen und so, mal schauen, bin ich auch super gespannt. Sie ist 26, hat viele Verletzungen gehabt, ist früher, hat sie selbst mal gesagt, ist extrem schnell gewachsen. Das soll auch was damit zu tun gehabt haben, dass sie körperliche Probleme hat. Aber in ihrem Spiel, und wir sprechen ja auch immer viel immer so über den Instinkt, ich finde, das sieht man bei ihr immer voll. Wann bietet sich eine Möglichkeit, wirklich dann auch mal durch die Vorhand so fast durchzulaufen und nachzugehen, ans Netz zu rücken? Und ich finde, den Instinkt hat sie auf jeden Fall. Am ehesten würde das wahrscheinlich auf Rasen rauskommen, diese Eleganz, sich auch dann zu bewegen, nach vorne zu bewegen, zum Volley anzusetzen, Surf und Volley überhaupt zu spielen. Deswegen müssen wir mal schauen. Ich bin auch super gespannt auf Rasen und hoffe, dass sie da jetzt nicht sofort irgendwie rauspurzelt. Zweimal Viertelfinale übrigens schon gespielt, Wimbledon. Nur mal so für den Hinterkopf.
Ja. Ja, das stimmt. Und ich hoffe aber erstmal nur, dass sie einfach gesund bleibt, weil alles andere ergibt sich. Ja, ich glaube, ich habe vergangene Folge schon genug von ihrem Spiel geschwärmt, sodass ich jetzt nicht wiederholen muss, aber mich freut, dass ich es jetzt auch vielen auf ganz großer Bühne zeigen konnte. Wir haben das Finale schon erwähnt, aber auch ihr Halbfinale gegen Sabalenka war irre. Also die ersten zwei Sätze waren so stark. Sie konnte sich da sich ganz belohnen, weil Sabalenka auch mit ihrer Kraft gut dagegen gehalten hat. Und im dritten Satz hat sie dann wieder, drohte sie abzufallen, weil sie körperliche Probleme bekam, lag 2-5, 0-30, dann nochmal 30-40 zurück. Und was passiert? Sie macht 20 der nächsten 24 Punkte. Natürlich unter Mithilfe von Sabalenka, die dann auch zur Fehlermaschine wurde. Aber ich finde es jetzt auch cool ausserviert, was mich erstaunte, ehrlicherweise. Und ihre Quote gegen Top-10-Spieler bei Grand Slams ist absurd. Also da sind nur Graf, Navratilova und Serena Williams besser. Bis zum Match gegen Świątek hatte sie sogar eine 5-0-Bilanz gegen Top-3-Spieler. Das macht es jetzt aber auch spannend, weil jetzt ist in Wimbledon ja gesetzt. Da freuen sich sicher viele gesetzte Spielerinnen. Aber damit spielt sie eben auch nicht gegen die Stars gleich, sondern erstmal gegen die Ungesetzten. Und da ist sie in der Vergangenheit gern mal drüber gestolpert. Deswegen, ich bin gespannt. Ich stimme dir völlig zu, dass ihr Spiel perfekt für Rasen ist. Gibt ja nicht umsonst die Vergleiche mit Ash Barty oder, wenn wir auf die Herren schauen, sogar mit Federer. Da wissen wir, dass die beiden ganz gut auf Rasen spielen konnten. Aber du hast erwähnt, eben auch Muchova hat in Wimbledon schon gute Leistungen gezeigt und Resultate eingefahren. Sehr viel Selbstvertrauen sollte sie mitnehmen. Auch das, wie angesprochen von dir, Nummer 1 der Welt auf deren stärksten Belag wirklich am Rande der Niederlage zu haben, ja. Was gleichzeitig aber dein schwächster Belag vielleicht sogar ist. Das ist schon, das sollte dir sehr viel Mut machen, wenn es in Wimbledon zum Matchup kommt. Also ich glaube, Stand jetzt würde ich eher auf die Tschechen gehen. Aber mal sehen, lass uns zu den Deutschen kommen, angefangen mit Zverev. Wir hatten die beide ins Finale getippt und können den Oberschenkel als Entschuldigung anführen, aber wäre mir fast ein bisschen zu leicht. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert, weil ich angemerkt hatte, ich bin unsicher, wie es bei ihm gegen Topspieler aussieht, gerade noch. Also Gefahr erkannt, aber leider nicht die richtigen Schlüsse gezogen. Es hat dann eine klare Niederlage gesetzt. Trübt das für dich das Bild von ihm, was du von dem Turnier hast, oder wie bewertest du es?
Ein bisschen schon. Wir haben natürlich, also ich bin schon mit einer anderen Erwartungshaltung dann da reingegangen und dachte, okay, jetzt wollen wir wirklich mal schauen, was geht, weil er hat ein super gutes Turnier gespielt bis dahin. auch selbst als ich das gesehen habe, diesen bandagierten Oberschenkel, habe ich immer noch so gedacht, eigentlich war ja vorher nicht so super viel irgendwie zu sehen und so. Da dachte ich, muss jetzt nicht unbedingt was heißen. Dann wurde der irgendwie abgerissen und so. Dann denkt man natürlich schon, okay, da stimmt irgendwas nicht so ganz. Das ist natürlich irgendwie dann schlecht gelaufen, ausgerechnet dann Halbfinale. Man weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel das wirklich damit zu tun hat. Er hat ja auch selbst gesagt, er will nichts, wenn man es jetzt wörtlich übersetzt, von Kaspar Rüth wegnehmen. Also er will ihm nichts wegnehmen, aber er hatte schon so seine Probleme. Aber selbst gegen, also selbst wenn er fit gewesen wäre gegen Kaspar Rüth, ich habe die Konstanz angesprochen, glaube ich, wäre es auch schwer geworden. Aber trotzdem, also es trübt eigentlich nicht so richtig. Finale wäre vielleicht mal so, ja, in Reichweite gewesen. Aber ich denke mal, nach allem, was vorher bei ihm gewesen ist, und das hat er jetzt ja eigentlich gut weggeschoben. Also plötzlich hat man wieder Zverev vor Augen und der da in der Night Session irgendwie so rumbrüllt wie ein Löwe und dieses Bild dann durch die Welt geht. Und das ist schon gut, dass sowas bleibt ja dann auch hängen. Und ich meine, jetzt hat er Halbfinale gespielt zum wiederholten Male und muss jetzt mal schauen, glaube ich, wie ernst das ist. Jetzt muss der das nächste Turnier absagen, okay. Vielleicht wird er Halle spielen vor Wimbledon, gehe ich mal von aus. Und dann wollen wir mal sehen, wie er da mit seinem ersten Aufschlag, wenn er hoffentlich gut kommt, dann ist es ja auch auf Rasen auch immer schwer, den zu breaken. Also müssen wir mal schauen.
Ja, also insgesamt war es ein starkes Turnier, was enorm wichtig für ihn war, weil er sonst hätte er wirklich aus den Top 50 oder gar Top 60 fallen können, was es auch für die Draws kompliziert gemacht hätte. Wichtig ist auch, dass er ein wenig Selbstvertrauen hat sammeln können. Man muss aber auch schon erwähnen, als der erste richtig, richtig starke Gegner kam, ging es direkt in die Binsen. Wie sehr das jetzt nur am Oberschenkel lag, weiß wohl nicht mal er selbst. Ideal war es gegen einen Spieler wie Rüth sicher nicht und das hat ihn sicher beeinträchtigt. Trotzdem hat Rüth ja auch cleverer agiert, fand ich, während bei Zverev irgendwann nicht mal mehr die starke Rückhand funktioniert hat. Auch die Überkopfbälle waren dann doch eher Djokovic-Style, was in dieser einen Kategorie ausnahmsweise kein Kompliment ist. Er wurde ein bisschen hektisch, also gerade auch bei Big Points, die gingen ja fast alle an Rüth. Also Zverev hatte mehr Breakbälle in den ersten beiden Sätzen, aber das nützt halt wenig, wenn du sie nicht nutzt. Und es ist schwierig, ihn gerade einzuschätzen immer noch, finde ich. Wie nah ist er wirklich an den Topstars? Also vielleicht so Top 20 Niveau mit Tendenz Richtung Top 10, also zumindest auf seinem besten Belag. Mal sehen, wie schnell er sich von der Oberschenkelverletzung erholt. Stuttgart hat er ja abgesagt. Du hast gesagt, das kann schon auf Rasen funktionieren. Ich sehe das auch so. Er selbst hat aber seine Wimbledon-Chancen eher klein geredet, weil ihm Rasen nicht so liegen würde. Ich hoffe wirklich auch, dass er da ein bisschen zur Besinnung kommt, weil ich sehe außer Djokovic jetzt gerade keinen, wo ich sagen würde, okay, da ist Rasen jetzt, der ist super, den kann man nicht schlagen. Also Berrettini zum Beispiel ist sicher einer, der auf Rasen am besten gespielt hat, aber er hat ja ziemlich mit ziemlichen Verletzungen gerade zu kämpfen. Mal schauen, vielleicht macht es ihn ja auch lockerer, Zverev, wenn er sich nie, da keinen Druck verspürt. Mal gucken, wie fällt denn deine sonstige deutsche Bilanz aus?
Ja, wir haben einen Grand-Slam-Sieger mit Tim Pütz, mit Mio Kato Mix gewonnen. Ja. Das ist ein Grand-Slam-Titel, auch wenn das natürlich irgendwie immer so ein bisschen hinten runterfällt in der Darstellung nach außen. Deswegen soll das hier auch nochmal erwähnt sein. Gegen Andrescu und Michael Wienes nach Satzrückstand. Also muss man dann auch erst nochmal drehen. Doppelviertelfinale hat er auch gespielt mit Krawitz. Knapp raus gegen Dodik und Krajicek. Kann man verlieren, denke ich mal. Und auch Andreas Mies, um das jetzt noch hier komplett zu machen. Halbfinale gespielt im Doppel mit Middelkoop, also ja. Und ich finde auch, ich wusste ja, dass wir heute noch mal ganz kurz Fazit ziehen zu den Deutschen. Man kann es ja noch einmal so durchgehen. Das in den zwei Wochen passiert ja auch immer sehr schnell, damit man noch mal weiß, okay, was ist eigentlich genau passiert. Muss ja nicht zu lang werden, aber Niemeyer verliert gegen Kasatkina. Ich habe Kasatkina dann öfter auch noch kommentiert und gesehen, das geht schon in Ordnung. Die kann schon wirklich gut spielen, sehr, sehr variabel spielen. Das ist kein Pflichtsieg für Jule Niemeyer. Das finde ich schon okay. Annalena Friedsam hat gegen Alexandrova verloren. Die hatte später Matchball gegen Haddad Maia. Und bei Haddad Maia wissen wir, wie weit es gegangen ist. Also nur mal so zu der Einordnung von der Alexandrova. Tatjana Maria hat gegen Haddad Maia gespielt, so, da ging natürlich nicht besonders viel, hat aber heute dann schon wieder gewonnen auf Rasen, da wissen wir ja auch bei Tatjana Maria, da kann schon auch ein bisschen mehr gehen mit ihrem Spiel. Und bei den Herren, über Zverev haben wir schon gesprochen, Struffi, bisschen Lospech gehabt gegen Lehetschka, kann natürlich als gesetzter Spieler dann auch anders laufen. Tolles Spiel von Daniel Altmaier gegen Sinner, haben wir ja schon letztes Mal drüber gequatscht, dass er das in so einem Fight gegen so einen guten Spieler, der höher steht als er, dann packen kann, finde ich mega. Also das ist auch so ein Ding, was man noch im Kopf haben wird, glaube ich mal. Oscar Otte, Ja, bei dem weiß ich leider momentan nicht so richtig, auch wenn Schewtschenko ein schwieriger Gegner gewesen ist in der ersten Runde, aber muss man mal sehen, wie der sich jetzt auf Rasen schlägt. Und Jannik Hanfmann hatte auch so ein tolles Fünfsatzmatch gegen Montero, so ein richtig schöner Fight auf dem Außenplatz. Und dass man dann gegen Cirundolo verliert, ist, glaube ich, gegen so einen Sandplatz-Spezialisten auch völlig okay. Das war ein Roundup. Ich hoffe, das war okay so.
Ja, alles gut. Also erstmal von mir auch Glückwunsch an Tim Pütz. Ich habe mir das Mixed-Finale natürlich angeschaut. Fand es gleich aus mehreren Gründen spannend. Genau, weil seine Partnerin war ja auch die, die disqualifiziert worden war.
Ja.
Genau, das war eine schöne Geschichte am Ende. Genau, ich fand, das Fazit ist bei den Herren ein bisschen besser als bei den Damen für mich, was vor allem eben an Zverev und Altmaier liegt. Dessen Auftritt gegen Sinner, du hast erwähnt, war einfach nur geil. Das war mein Highlight vor Ort in Paris auch. Kein Thema. Ja, Struff, ich fand ihn trotzdem, Lehetzka, unangenehmes Los. War für mich trotzdem ein bisschen enttäuschend. Viele Vorhand- und Wolle-Fehler. Es war halt einfach nicht sein Tag. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ihn auch die kurz zuvor verlorene BVB-Meisterschaft nach unten gezogen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es jetzt auf Rasen noch wieder, auf jeden Fall wieder besser läuft. Und zu den Damen, ja, gegen Kasatkina kann man verlieren, stimme ich zu. Gleichzeitig ein bisschen stagniert Niemeyer gerade. Aber ja, ich meine, der Aufschlag, der zweite Aufschlag war jetzt nicht besser wie der von Kasatkina. Das ist ein Problem und die hat halt Niemeyer gut bewegt und die neigt dann dazu, ein bisschen hektisch zu agieren, fand ich. Über Maria würde ich ja nicht viele Worte verlieren. Das Sand ist halt nicht so ihr Belag und ja, Haddad Meyer hat uns allen gezeigt, wie gut sie spielen kann auf Sand. Genau, ich bin jetzt sehr gespannt, wie beide auf Rasen agieren, wo beide vergangenes Jahr ja wirklich großartig waren. Und jetzt ist es endlich auch mal ein Vorteil, dass sie nicht die ganzen Punkte zu verteidigen haben, nachdem es oft ein Nachteil war, weil sie schlechter gesetzt waren. Druck ist geringer somit. Und ja, ich bin gespannt. Ist es jetzt, also gerade auch bei Niemeyer, ist es vielleicht doch ihr bester Belag oder nicht? Mal schauen.
Ja, ich kann auf jeden Fall mit reinwerfen, dass sie jetzt gerade in Nottingham zurückliegt gegen Heather Watson. Ersten Satz hat sie verloren. Also mal schauen, wie das da so weitergeht.
Ja, kurz noch von mir ein Lob an Ella Seidel bei den Juniorinnen. Ja, sie hat die erste Runde verloren, aber gegen Korneeva. Und zwar ganz knapp 6-3, 6-7 und 5-7. Und über die Russin muss man sagen, die hat das Turnier gewonnen. Die hat auch schon die Australian Open gewonnen. Also das ist die Spielerin schlechthin bei den Juniorinnen. Und sie hat es der wirklich schwerer gemacht wie jede andere. Wenn wir jetzt noch kurz zu den Ansetzungen Roland Garros kommen, was ja auch immer wieder Thema war, vor allem die Night Sessions sind umstritten, auch dass dann meistens nur die Herren spielen. Wie siehst du denn das Ganze?
Das ist ein Problem, was wirklich sehr schwer zu lösen ist, muss ich echt sagen. Also das hat, da geht es ja um mehrere Dinge. Also zum Ersten geht es mal um Einnahmen. Irgendwo geht es bei solchen Events ja immer ums Geld, ist ja klar. Also und Preis-Leistungs-Verhältnis bei dem Herrenmatch, unabhängig vom Niveau jetzt, ist natürlich ein anderes als beim Damenmatch, allein aufgrund der Länge. Du weißt, bei einem Herrenmatch, wenn alles normal läuft, selbst 3 Sätze, dann sind es eigentlich schon safe 2 Stunden. Ein Damenmatch kann auch mal in 50 Minuten vorbei sein, ist auch schon so gewesen. Dann ist so die Frage, wie setzt du das an, wann setzt du das an und wer will denn überhaupt abends spielen? Also Amélie Mauresmoe soll gesagt haben, dass es ein paar Damen gegeben hat, die gar kein Interesse daran haben, dann in der Night Session zu spielen. Ich weiß nicht genau, wie die Absprachen dann da immer so sind, wer dann da gefragt wird und wie das dann entschieden wird. Das wäre vielleicht auch mal ein spannendes Thema. Aber Night Sessions sind natürlich auch nochmal wieder andere Bedingungen, vielleicht spielen viele auch mehr am Tag und so weiter. Dann kommt noch dazu, es darf insgesamt auch nicht zu spät werden. Man kann ja auch darüber nachdenken, vielleicht ein Damenmatch und ein Herrenmatch in die Night Session zu legen. Dann muss das Ganze aber um 19 Uhr losgehen, weil sonst wird es nach hinten raus viel, viel zu spät. Und ich glaube, die fairste Lösung ist eigentlich die einleuchtendste, wenn du das immer abwechseln machst, dass du einen Tag so und einen Tag so die Night Session besetzt, aber dann ist wahrscheinlich die Enttäuschung da, wenn irgendwie Iga Świątek in 50 Minuten gewinnt und du hattest ein Ticket für die Night Session und hast dir vielleicht irgendwie 5 Sätze erhofft oder so. Also das ist echt gar nicht so einfach, aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen, finde ich.
Ja, also ich kann dir auch sagen, ich bin kein großer Fan dieser Night Sessions mit einem Match nur.
Ja.
Ich habe mir jetzt wieder eine gegönnt, hab Zverev bekommen, was ja an sich nett ist, aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich nur die 3. Kategorie hatte, die nicht so teuer ist, weil das Match gegen Dimitrov, und das lag nicht an Zverev, sondern an seinem Gegner, war jetzt nicht wirklich mehr als 100 Euro wert. Das ging, das weiß ich jetzt nicht, ob das viel besser war, ob ich da viel mehr für mein Geld bekommen hätte als für ein Damenmatch. Also ich saß dann auch entsprechend, also einen Meter höher und ich wäre auf dem Dach gehockt. Trotzdem, oben war alles voll. Der ersten Kategorie, wenn du dann runterschaust, ist halt ein Drittel besetzt. Also macht vielleicht die Tickets nicht so übertrieben teuer, gebt nicht tausende Tickets an eure Mitglieder vom französischen Tennisverband, die eh nicht erscheinen oder nur für Alcaraz Djokovic. Also es war wirklich so, die wo nah sitzen, waren nicht da und die gefühlt aus der Nachbarstadt zuschauen, die waren da. Also es ist dann teilweise auch, als die Night Session angesetzt haben, das Damen-Match, das war ja Sabalenka gegen Stevens, ist es tatsächlich so gewesen, dass danach erstmal ganz viele Tickets, hunderte Tickets aufgeploppt sind in allen möglichen Kategorien, weil Leute die Tickets zurückgegeben haben. Ich meine aber, dass viele dann wieder aufgekauft wurden von anderen zum Glück, weil das Match war, nachdem es nach 5-0 anders aussah, nicht so schlecht. Und teilweise ist es halt auch ein bisschen mit den Ansetzungen so self-fulfilling prophecy. Also wenn du immer einredest den Leuten auch, ja, Damenmatch, das ist weniger zu sehen und dann setzt du plötzlich eins an, dann gehen die auch schon mit der Erwartungshaltung rein, hey, was soll das, wir fühlen uns benachteiligt. Aber ja, die Länge ist sicher ein Punkt. Du hast ja erwähnt, auch mit den Ansetzungen Night Session noch früher, zwei Matches, wie es die US Open, ich glaube auch die Australian Open machen. Es ist schwierig in Paris, wegen den auch öffentlichen Verkehrsmitteln. Da hatten wir das mit Djokovic und gegen Nadal vergangenes Jahr der Fall. Das ging dann so lang, dass die Leute nicht mehr nach Hause kamen, weil keine Öffis fuhren. Dann mussten alle Taxis, da gab es nicht genug. Das ist auch schwierig. Es ist nicht leicht zu lösen, gebe ich ganz ehrlich zu. Andere, radikalere Lösung wäre gleich, was ich ja schon mal öfter mal angesprochen habe, erste Woche alle Best of Three, zweite Woche alle Best of Five, wo eh viel weniger los ist sonst. Müsste man die Damen fragen. Sarah Asori Bistormo und Beatrice Haddad-Meyer würden sich freuen. Die spielen ja eh immer 4 Stunden. Aber ja, bei Muchova hätte ich große Sorgen, dass die da ohne Verletzungen in so einen 5. Satz kommt. Aber wenn ich mir die Halbfinals und Finales angucke, muss ich ehrlich sagen, ich hätte lieber diese Matches Best of Five gesehen als ein Match der Herren. Also bei den Halbfinals bei Djokovic Alcaraz hätte Best of Three gereicht. Beim zweiten Halbfinale war mir auch der dritte Satz schon zu viel bei Rüd gegen Zverev. Und beim Finale hätten wir schon nach dem ersten Satz aufhören können. Übertrieben gesagt, da hätte ich ehrlich gesagt lieber die Damen länger gesehen, muss ich ehrlich sagen. Und dann, was du auch angesprochen hast mit den Wünschen und so. Ja, also es ist bekannt wohl, dass Swiatek vor allem keine Night Sessions mag und beantragt hat, dass sie keine bekommt. Ich glaube, dass das auch im Interesse von Amazon Prime ist. Es ist ja so, dass die in Frankreich dieses eine Night-Match zeigen und die zahlen und haben dann auch entsprechendes Geld, wo sie drauf bestehen, eben welches Match sie wollen. Und Swiatek, wie du sagst, da hast du halt das Risiko, dass es nach 40 Minuten vorbei ist. Was auch interessant war, weil, wenn wir allgemein bei den Ansetzungen sind, mir ist es aufgefallen, weil ich immer Long Len hatte und ich konnte aber nie Herrn Djokovic sehen. Mhm. Was zuvor noch nie der Fall gewesen war. Also es war immer so, auch Nadal, der Long Len nicht so mag, weil er da nicht einen ganz so großen Auslauf hat wie bei Chatrier, was ja noch größer ist. Also auch unten vom Platz her, das ist ja hinten, kann er noch 4 Meter weiter beim Return hinten stehen, was ihm gefällt. Und erstmals, Djokovic kam nicht einmal auf Long Len, der ist 7-mal Chatrier gewesen. Eine Night Session Musterspiele am heißesten Tag in der ersten Woche, was ihm sicher auch getaugt hat. Das fand ich schon seltsam. Also gerade gegen den Peruaner Varillas im Achtelfinale. Also Leute, da war jedem klar, dass der Peruaner keine 10 Spiele macht. Das hätte man schon in Long Len mal spielen lassen können. Hätte nichts im Ausgang geändert. Ich bin mir sicher, dass Djokovic trotzdem gewonnen hätte. Ich hätte es nur fair gefunden, weil es war immer bei Roland Garros so gehandhabt, dass jeder einmal zumindest Long Len spielen muss. Auch Swiatek musste das im Achtelfinale. Der Einzige, den das nicht betroffen hat, war Novak Djokovic. Ich sage auch gar nicht, dass es seine Schuld ist. Ich weiß nicht, ob er das sich gewünscht hat oder bestellt, beantragt, was auch immer. Oder ob die Verantwortlichen das entschieden haben. Ich fand es ein bisschen seltsam. Und es ist halt ein Präzedenzfall. Wenn ich Nadal wäre und nächstes Jahr zurückkehren würde und die sagen mir, okay, hey, wir planen dich morgen auf Long Len, dann würde ich sagen, ich denke nicht. Weil wenn der damals 2-malige French Open-Sieger 7-mal Chatrier spielen darf, dann sollte das für den 14-maligen auch gelten. Mhm. Also da würde ich dann, deswegen fand ich ein bisschen komisch, aber egal. Lass uns jetzt abschließen die Folge und zwar noch mit dem kleinen Spiel oder was du dir überlegt hast, dass wir jetzt einfach noch drei Hypothesen raushauen, vielleicht auch mal ein bisschen humorvoll. Erklärst du einfach.
Ja, also ich hatte einfach, ich weiß auch nicht, ob Hypothese das richtige Wort ist. Ich habe einfach so gedacht, nochmal so drei, so Halbsätze oder Feststellungen oder was auch immer dann das richtige Wort dafür ist, wo man sagt, okay, alles klar, das nehme ich mit aus diesem Turnier. Ich kann ja mal den ersten Aufschlag machen. Soll ich das mal machen?
Ja, mach das.
Okay, klassischer Satz, haben wir schon oft gehört, it's not over until it's over. Nehme ich mal mit rein. Das bedeutet, Altmaier, Sinner haben wir gesehen, Sinner hatte Matchball. Muchova, Sabalenka haben wir gesehen, Sabalenka hatte Matchball. Haddad Maia gegen Alexandrova, Alexandrova hatte Matchball. Haddad Maia gegen Suribis Tormo, die spielen irgendwie 4 Stunden und hätte schon in beide Richtungen gehen können. Also es hat mir mal wieder gezeigt, es ist wirklich so, gerade auch auf Sand, Comebacks sind jederzeit möglich und das finde ich irgendwie so schön auch an dem Belag und auch an dem Turnier. Und ich finde, hier waren wieder ein paar gute Beispiele mit dabei. It's not over until it's over.
Ja, bei mir ist es eher eine Prognose und zwar Rüd gewinnt einen Grand Slam mindestens und zwar noch vor Sinner und Tsitsipas.
Ah.
So. Schluss mit dem Unterschätzen von Kaspar Rüd. Ich bin von ihm überzeugt. Ja, gegen Djokovic und so weiter oder Alcaraz auch wird schwer. Aber ich glaube, dass er die Konstanz hat und dass er mindestens mal die French Open früher oder später gewinnen wird.
Interessanter Punkt. Finde ich gut. Sehr gut. Mein nächster Punkt ist, Grand Slam Champions sind Mentalgiganten. Ich finde, es ist nochmal so deutlich geworden, wie sehr Tennis auch ein Kopfsport ist. Also wenn wir haben die Situation angesprochen, Świątek, Endphase, Finale, dritter Satz, 4-4, wie sie sich dann verhält. Wir haben Novak Djokovic jetzt schon echt oft angesprochen mit seinen Tiebreak-Erfolgen. Wir haben über Carlos Alcaraz gesprochen und den Druck. Also das alles da oben in der Birne wirklich regeln zu können, das können die am besten, die meisten Titel geholt haben. Und das ist wirklich absolut außergewöhnlich. Will ich nochmal so mit reinnehmen hier.
Gut, dann bin ich dran. Tennis kann brutal und grausam sein. Ich habe die nächste Prognose eigentlich, die tut mir fast ein bisschen weh zu sagen, aber ich glaube, dass Dominic Thiem, Emma Raducanu und auch Leila Fernandes nie wieder ein Grand Slam-Halbfinale erreichen werden.
Oh.
Ich hoffe, ich täusche mich wirklich, gerade auch bei Dominic Thiem, weil ich ihn so gerne auf Sand gesehen habe, aber die Zweifel wachsen immer mehr. Also die ersten zwei Sätze waren so schwach und auch der fünfte, dazwischen hat er sich dann plötzlich gesteigert, aber er patzt jetzt auch vor allem mit der Vorhand. Wirklich, der Return habe ich letztens, glaube ich, auch schon mal erwähnt, der ist einfach nicht gut. Und Thiem muss einfach, also selbst auf dem Challenger-Level hat er gerade Probleme. Er ist jetzt gerade auf, wenn wir es auf Weltklasse-Niveau sehen, ist er einfach nur Durchschnitt. Er sieht sich auf dem richtigen Pfad. Also ich hoffe, ich kann das nochmal zurücknehmen, aber ich habe da große Zweifel bei ihm. Ja, und Raducanu hat zu viele Verletzungsprobleme für mich einfach und ständige Wechsels beim Coach. Du hast ja letztes Mal gesprochen, erwähnt, dass Sebastian Sachs auch schon wieder weg ist. Und Fernandes weiß ich einfach nicht, ob sie mit dem, wenn sie jetzt wirklich da so eine Spitze festsetzt, dann glaube ich, dass ihr Spiel, ich sehe die eher im Doppel. Also ich möchte dazu sagen, ich beziehe mich aufs Einzel. Fernandes im Doppel war ja jetzt gerade schon im Finale. Das traue ich ihr auf jeden Fall zu. Im Doppel sehe ich das schon, im Einzel nicht.
Ah, okay. Gut, einen habe ich noch abschließend. Und zwar 95 Euro sind für einen Sonnenhut zu viel. Es ist tatsächlich so, dass dieser Hut, ich habe online sogar nochmal nachgeguckt und konnte mich auch daran erinnern, als ich letztes Jahr da vor Ort gewesen bin. Du wirst ihn auch sehr, sehr oft gesehen haben in irgendwelchen Ständen.
Ja,
dieser
ja.
Sonnenhut, ja. Den du mit dem, glaube ich, orangenen oder mit dem blauen Band kriegen kannst, der kostet 95 Euro. Das ist Wahnsinn.
Ja, du, mir war selbst die Kappe zu teuer, die Mütze, glaube ich, knapp 30. Ich hatte meine vergessen, aber ich habe mir eine andere zugelegt, weil ich die eh nicht so toll fand. Genau, dann mein letzter Punkt. Ich überlege nur, wie ich den schönen Satz formulieren soll. Ich zitiere ihn einfach. 0 Grand Slams in einem Foto, aber hey, Liebe besiegt alles.
Ja.
Tsitsidosa. Und ich packe auch eine Prognose dazu. Jede PK von Tsitsipas und Badosa in Wimbledon, es wird mindestens eine Frage beinhalten zu dem jeweils anderen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das war es ansonsten mit der Folge für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann bewertet uns gerne bei Spotify und iTunes. Wir melden uns dann wieder am Freitag vor dem Wimbledon-Start mit unserer Auslosungsfolge. Euch eine gute Zeit und bis dann.
Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.